Das Boot ist also durchgekentert. Eine Hammerböe hat das Boot durch die Luft geschleudert und ist mit Mast zuerst wieder in die See. Und nun trieb das hoch. Und ich merkte unten, das Wasser, es gurgelt alles rein. Ich wusste, es ist unsinkbar. Das Boot kann nicht sinken. Aber alles, was drin war, ist jetzt rausgefallen, umgekehrt. Also meine Deckenboden oben, das war jetzt der Fußboden. Und ich wusste in dem Moment, Ende der Reise, aus mit deinen Träumen. Mitten auf dem Pazifik. Und zwar in einer Gegend, in einer Stelle, wo kein Schiffsverkehr ist. Ganz wenig. Da ist nichts.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du führst ein Abenteurerleben. Du brauchst nicht viel Geld, sondern du vertraust, dass sich unterwegs schon was ergibt. Du bist mit Booten unterwegs, landest hier und dort und schaffst es immer wieder, mit neuen Jobs Geld zu verdienen. Aber diese Jobs bringen dir nicht nur Geld, sondern sie öffnen dir auch die Türen. Die Türen zu den Häusern der ganz normalen Menschen und du lernst fremde Kulturen hautnah kennen. Genau das ist nicht nur die Lebensweise, sondern die Philosophie von Burkhard Pieske. Er ist Berufsabenteurer und hat die wildesten Sachen erlebt. Neben einer 10-jährigen Weltumsegelung ist er mit einem Wikingerschiff über den Nordatlantik, mit einem Auslegerkanu über die Südsee gereist. Er hat in einem kleinen Rettungsboot die Reise von Captain Bligh nachempfunden, die nötig war, nachdem auf der Bounty gemeutert wurde, und so vieles mehr. In dieser Episode wollen wir uns dem Abenteuer Rapa Nui wenden. Rapa Nui, das sind die Osterinseln und diese wollte Burkhard erreichen. Und zwar genauso, wie die Polynesier es vor tausenden von Jahren getan haben, als die Südsee bevölkert wurde. Und er sagt, die Menschen, die müssen von Taiwan aus gestartet sein. Und darum hat er sich ein Auslegerkanu, die Anavaru, gebaut, die genau der Technik entspricht, die den Menschen damals zur Verfügung stand. Tja, und damit ist er dann losgesegelt. Anders als viele andere seiner Abenteurer stand dieses aber nicht unter dem besten Stern. Ein Schicksalsschlag jagte den nächsten und ob er dieses Abenteuer zu Ende führen konnte, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Wir sprechen aber nicht nur über dieses Abenteuer, sondern wir sprechen auch über das Abenteurerleben. Und einen ganz sensiblen Punkt, nämlich wie finanziert man das eigentlich? So ein Aussteigerleben, so außerhalb der gesellschaftlich vorgesehenen Bahnen zu leben. Und da, finde ich, hat Burkhard extrem viel zu sagen, was, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen auch in ihren ganz normalen Lebensweisen sehr weiterhelfen kann. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit Seemann, Weltumsegler und Berufsabenteurer Burkhard Pieske. Hallo Burkhard.
Hallo.
Wir gehen in unser zweites Gespräch und ich freue mich darüber, heute mit dir in der Südsee unterwegs zu sein.
Meeresrauschen.
Kannst du uns dieses Mal mitnehmen in einen für dich perfekten Moment in der Südsee?
Oh ja, sehr gern. Da taucht ein Bild auf, mein erstes Südsee-Atoll. In den Tuamotus, das Land heißt Französisch-Polynesien. Flache Atolle, die kaum über die Oberfläche des Ozeans schauen, Palmen bewachsen. Und sie haben einen Pass oder manchmal zwei. Dieser Pass entwässert die Lagune und bei Flut geht das Wasser von außen rein. Praktisch es pulsiert immer. Und wenn man dort in der Lagune hineingekommen ist, gesegelt ist, ist man ja wie in einem großen Binnensee. Man ist in Sicherheit, wenn man gut geankert hat. Man sieht ein kleines Dorf. Ja, und man sieht dieses Südsee-Klischee, wie es eigentlich besser gar nicht im Prospekt abgebildet werden kann. Da ich vor Jahrzehnten dort das erste Mal war, wo eine Segeljacht selten auftauchte, war natürlich meine erste Ankunft in der Südsee ganz besonders. Wir haben geankert, sind mit in unseren Dingen geklettert und ja, was mögen das für Leute sein? Wie sieht das hier aus? Es war still, wir hörten ein bisschen Hühnergegacker, ein Hund kläffte und dann hörten wir eine Melodie. Tolle Gesänge und sagten, oh, das ist ja was ganz Besonderes hier. Das sind ja diese melodischen Südseegesänge. Voller Erwartung gehen wir dann ins Dorf und sind eigentlich dieser Melodie gefolgt. Und Die Melodie kam aus einer Kirche, vom Gottesdienst. Nun sind wir natürlich, und nicht natürlich, aber wir sind eben keine großen Kirchgänger gewesen. Aber dann haben wir uns ein bisschen an der Kirche rumgedrückt und gelauscht. Und dann kam gleich einer raus, hat uns gebeten, in die Kirche eingeladen. Und dann hat diese Gemeinde gesungen, mal die Seite, mal die Älteren. Und die kleinen Kinder liefen dort rum, die Fenster waren offen, die Tropenluft strömte durch und mit der Tropenluft der Duft der Frangipani-Blüte. Der Gottesdienst wurde unterbrochen, wir wurden vom Priester mit Handschlag begrüßt, willkommen geheißen und die ganze Gemeinde hat applaudiert. Ein sagenhafter Empfang. Es war Südsee pur. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Ja, aber es ist besser geworden. Ich muss dazu sagen, so ist es allerdings nie wieder geworden. Das war vor vielen, vielen Jahren. Heute sind Weltumsegler dort laufend vor Anker. Dieses Dorf, das mehrere Zisternen hatte, Selbstversorger waren, kaum Verbindung zur Hauptstadt nach Papeete. Ab und zu kam ein Kobraschoner. Heute hat dieses Atoll, ich bin ja später mal wieder da gewesen, ein Flughafen, es gibt ein Hotel, es gibt ein Resort, es gibt letzten Endes Erwartungshalle. Ja, wir sind die Portemonnaies, die da angesegelt kommen, an denen man sich zu schaffen macht. Und wenn die leer sind, können sie bitte weiter segeln. Also so ein bisschen Karibik, wo eben der Tourismus die Haupteinnahmequelle ist, die Hauptindustrie. Das findet nun auch im Pazifik statt. So war es nicht immer. Und ich habe noch ein bisschen die alte Eintrittskarte lösen können, ja, die allerdings heute verwittert ist.
In welchem Jahr war das, diese
Erinnerung? 1978.
1978. Wow. Ein wunderschöner Moment und der bringt uns direkt ins Abenteuer Ozean.
Abenteuer Ozean.
Du hast dich noch mal viel, viel weiter in der Zeit zurückbegeben, zumindest gedanklich, und hast versucht nachzuvollziehen, wie die Südseeinseln überhaupt bevölkert worden sind. Wir erinnern uns, im ersten Gespräch hast du schon die Reise der ersten Europäer nach Amerika nachvollzogen, indem du dich in ein Wikingerschiff gesetzt hast. Und im Endeffekt ging es dir jetzt darum, das Ganze auch für die Südsee nachzuvollziehen. Dein Plan war es, nach Rapa Nui zu kommen. Das ist auf den Osterinseln. Und vielleicht kannst du uns mal erklären, wie wurden die Südseeinseln überhaupt bevölkert? Wann war das? Von wo aus? Von wem?
Ja, austronesische Völker von Südostasien kommend über Taiwan runter, also die Philippinen und Neuguinea, ein Zweig, der melanesische, hat sich dann nach Australien begeben. Und der polynesische ist weitergezogen nach Osten, also in das mikronesische Inselgewirr. Ist auch weiter nach Süden, ist in die Salomonen, Cook Islands, Samoa, Tonga. Ja, und weiter bis nach fast Südamerika waren sie da. Man hat dort Skelette gefunden, die definitiv polynesischen Ursprungs waren. Aber es kann ja ein angetriebenes Fischerboot gewesen sein. War also eine Verbindung zwischen Südamerika und Polynesien. Wer weiß das schon? Viele, viele Fragezeichen. Mhm. Und das große Phänomen für mich als Segler war, die Leute sind also über Tausende von Meilen gegen den Wind, haben die ihre Inseln entdeckt. Gegen den Wind. Ein Segler, ein Ozeansegler, segelt möglichst mit dem Wind oder halbem Wind oder Raumschutz, wie wir sagen, vom Achtern. Und wie haben sie das gemacht? Es gibt da sehr viel Literatur, muss man schon sagen, meistens englischsprachige, zum Beispiel Lewis, der We, the Navigators, da kann man nachlesen, wie die nach den Gestirnen navigiert haben. Wie war das Leben an Bord? Wie waren die Schiffe überhaupt? Wie funktionierten die Meerrumpfboote? Und das war für mich natürlich immer die große Frage. Ich bin mit einem Katamaran, einem Zweirumpfboot, 10 Jahre um die Welt gesegelt. Ja, ein bisschen stolz bin ich auch. Ich bin der erste Deutsche, der von Ost nach West mit einer Segeljacht rund Kap Horn gesegelt ist. Warum habe ich es gemacht? Um den Leuten, den Unkenrufen, die hier im Heimatland waren, zu zeigen, ein Katamaran ist richtig gesegelt, sehr seetüchtig, sehr sicher. Und das wollen die nicht glauben. Ich bin hier in Deutschland aus dem Segelclub rausgeworfen geworfen worden, praktisch rauskomplimentiert, weil ich ein Meerjungfrut hatte. Zu der Zeit haben die sich hier in den Segelverein an dem Mahagoni-Riff, also das ist der Tresen eines Segelclubs, die Mäuler zerrissen, dass der Burkhardt mit einem Wohnmobil, mein maritim Wohnmobil, um die Welt rollen will. Das ist größer Leichtsinn, das bricht auseinander, der kentert und dann kann man sich aufrichten. Eine Segeljacht für die Weltumsegelung ist möglichst aus Stahl, hat einen Rumpf, hat einen schweren Kiel und so weiter und so weiter. Jetzt kommt einer und baut einen Katamaran. Und der Ursprung dieses Katamaran hängt mit der Entwicklungs- und Entdeckungsgeschichte der Südsee zusammen. Die haben verschiedene Formen von Katamaranen gebaut, je nachdem nach Region. Sie haben auch eine sogenannte Proa gebaut. Die Proa ist hier so gut wie unbekannt. Das ist wie ein Katamaran ein Hauptrumpf, dann die Verbindungsholme und daneben ein zweiter Rumpf, der wesentlich kleiner ist. Und diese Proa wird so gesegelt, dass dieser kleine Rumpf immer zur Luftseite, also zur Windseite zeigt. Er wird also praktisch, wenn man das Segel gesetzt hat, immer auf Zug beansprucht. Dieser Schwimmer, dieser Ausleger soll praktisch über dem Wasser schweben, auf der Wasseroberfläche. Und dieser Hauptrumpf, der schneidet, der ist sogar asymmetrisch geformt, der schneidet durch das Wasser. Das geht ab wie ein Tortenmesser durch die Marzipantorte. Also da ist so viel Know-how drin, seemännisches Know-how. Ich würde sagen, also die Verbindung Wikinger und Südseevölker, die ist sehr, sehr stark. Wir bauen nach unserer Zielvorstellung und wir gehorchen dem Diktat der Natur.
Ja. Proa, für ganz fleißige Helden der Meere, HörerInnen, klingelt da was? Denn in der Folge 46 habe ich mit Henrik Richter-Alten, ich weiß, ihr kennt euch auch, gesprochen, wie sie auf den Marshallinseln den Menschen geholfen haben, die Proa zurückzubekommen. Denn diese Schiffsbaukunst ist dort teilweise verloren gegangen. Und sie haben auch eine Proa in Kiel gebaut. Und da hatte ich auch schon die Freude, mit denen drauf zu sitzen und über die Ostsee zu fahren. Also auch ich habe schon auf einer Proa gesessen und geschantet, wie man dort quasi die Wände nennt. Und das sind ganz besondere Boote. Noch ganz kurz, vielleicht denken sich einige Leute, so ging es mir jetzt auch gerade, Moment mal, die Südseeinseln sind von Südostasien gegen den Wind besiedelt worden. Ist es nicht viel einfacher, quasi von Südamerika aus mit dem Wind das zu machen? Und das hat doch auch Thor Heyerdahl 1947 mit der Kon-Tiki gemacht.
Ganz genau.
Und hat gesagt, also seine These ist ja, die Besiedelung der Südsee kam eben aus Südamerika kommend und mittlerweile gibt es auch DNA-Untersuchungen, von denen ich gehört habe, die auch darauf hinschließen, dass einige der polynesischen DNA-Stränge quasi in Südamerika beheimatet sind. Wie stehst du dazu? Also teilst du?
Ich glaube, nach meinen Erfahrungen, dass da noch viel, viel mehr Austausch war, kultureller und seemännischer und wie auch immer Austausch zwischen Inseln und auch Kontinenten. Das Gleiche möchte ich auch noch sagen mit Amerika, dass da schon Afrikaner wahrscheinlich in Mexiko gelandet sind. Man weiß es nicht, man wird es vielleicht auch nie wissen. Aber ich ahne, dass die Handelsfahrten oder sind es Fahrten der Notwendigkeit, wie die Wikinger, entweder wir verhungern oder wir packen unseren Zappelbüdel und segeln rüber nach Amerika. Das war keine Alternative. Sterben werden wir sowieso, aber wir sterben dann lieber mit der Chance noch, vorher was ausgenutzt zu haben. Und so auch bei den Südseevölkern. Überbevölkerung eines Atolles, also wegsegeln. Südamerika, eventuell völlige unmögliche Lebensverhältnisse an einem bestimmten Ort. Also bauen wir ein Floß und suchen uns vielleicht, haben wir eine Chance, eine neue Existenz. Das ist eigentlich für mich sehr naheliegend. Und ich glaube daran, sowohl von West nach Ost wie von Ost nach West. Bloß, was ist wirklich wissenschaftlich bewiesen? Das ist, dass Polynesier bis zur Osterinsel vorgedrungen sind.
Mir kommt gerade so dieser Gedanke, jetzt wo du das nochmal so geschildert hast, was die Motivation der Menschen war. Die sind ja nicht losgesegelt, so wie du, aus Abenteuerlust, sondern höchstwahrscheinlich, weil es ihnen um ihr bloßes Überleben ging.
So
und wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist irgendwo in Südamerika oder vielleicht in Norwegen, es ist ein karger Winter, du hast nichts zu essen, es ist kalt, es ist wirklich lebensfeindlich. Und jetzt, wir sind ja gerade in der Südsee, du landest auf einmal in Französisch-Polynesien auf einer traumhaften Südseeinsel und sagst, our new home, wir sind da. Das muss ja ein unfassbar geiles Gefühl sein. gewesen sein, damals vor 5000 Jahren?
Ich würde sagen, gut, wenn sie in eine unbewohnte Insel gefunden hat, die ähnlich strukturiert war, was, wenn man auf dem gleichen Breitengrad segelt, ja, der Fall ist. Aber man muss immer dazu sagen, die Insulaner, dachte ich immer, die stehen so eine einsame Insel da irgendwo im Pazifik. Da stehen die Bevölkerung abends am Ufer, am Strand und schauen zum Horizont und sagen, wie mag's dahinter aussehen? Ihr Blick geht hinter den Horizont. Hab ich gedacht hier. Es ist ganz anders. Die stehen am Strand und gucken zum Inselmittelpunkt. Die Insel ist ein Mikrokosmos, wo sich alles abspielt, das Leben. Und ich habe das gemerkt, als ich anfing zu erzählen und dachte, die sind ja begeistert, wenn ich mein Bildband von Lübeck, von Deutschland, ich habe ja die schönsten Städte Deutschland in einem Bildband, zeig den Südseeleuten den Bildband, die haben da so halbherzig hingeguckt. Als ich aber schon ein paar Inseln gesehen hatte und dann erzählte, was ich auf den Inseln erlebte, leuchtende Augen, das fand ich spannend, das fand ich interessant. Das heißt, die Welt ist unser Atoll. Und was dahinter ist, interessiert uns nicht. Unsere Welt. Und die endet am Strand, am Riff und da außerhalb des Riffes noch, wo wir fischen. Aber das ist es. Und die Leute, die das aufgeben, um eine neue Existenz zu suchen, haben ein ganz anderes Heimatgefühl, als wir uns das vorstellen, die ja schon so halbe Nomaden sind. Mhm. Und das muss unglaublich gewesen sein, denn bei den Südseevölkern ist doch diese Überbevölkerung, dass ein Südseeatoll durch Kinderreichtum plötzlich sich ihre Existenz vernichtete. Das war auch letzten Endes auf Rapa Nui, da kann man lange drauf eingehen, auf was, warum ist diese Insel kollabiert. Wir stehen jetzt davor, unsere große Insel, die Welt, dahin zu bringen. Da hat der Chief, bevor es da nicht genug zu essen gab, gesagt, so, junge Paare, ihr und so weiter, hat die ausgewählt, nehmt den Katamar, nehmt eure Kanus und verlasst die Insel. Ihr dürft nicht wiederkommen. Absolutes Verbot. Sucht euch eine neue Existenz. Und es gab bestimmte Lieder, die dann gesungen wurden zum Abschied, wo das ganze Insel, die Bevölkerung in Tränen ausgebrochen ist. Es muss entsetzlich gewesen sein. Und die sind dann losgesegelt in eine neue Existenz. Und das war anders, weil es nicht freiwillig war. Sie wurden ausgewählt vom Chief, vom Bürgermeister, wenn man so will.
Aber letztendlich sind die Osterinseln ja doch zugrunde gegangen.
Ja, weil sie das gemacht haben, was wir jetzt auch machen. Sie haben ihre Insel geplündert und ihr ganzes Ökosystem ist umgekehrt. Sie sind verhungert. Es waren zwei große Gesellschaften. Natürlich gab es Krieg, es gab einen Verteilungskrieg und die Vögel sind verschwunden, die Fische und so weiter. Die Bäume sind verschwunden und damit die große Erosion, die Mutter Erde ist verschwunden. Sie konnten dann nicht mehr reparieren. Es ging so weit, dass eine Insel eben derartig misshandelt worden ist, dass sie sich selbst nicht regenerieren kann. Jetzt sind sie dabei, ganz langsam wieder aufzuforsten und so weiter. Aber das war eine Insel, die voller Leben war, eine blühende Insel mit unglaublichen Wäldern, die nach und nach abgeholzt wurden, auch eben für die Moais transportieren und so weiter. Wo sich keiner Gedanken gemacht hat. Letzten Endes muss einer das mal nachgedacht hat, als er den letzten Baum der Insel schlug, ob das Richtige ist, was seine Vorfahren gemacht haben.
Ja. Jetzt haben wir so ein bisschen schon in die Vergangenheit der Südsee geschaut und du hast dir gedacht, ich möchte diese Besiedelung der Südsee nachempfinden. Warum eigentlich? Also das sind ja immer unfassbare Abenteuer, auch unfassbare Entbehrungen, die damit einhergehen und du sagst, auch Risiken, und du sagst, ich möchte das machen. Warum ist dir das wichtig? Was liegt dir da am Herzen?
Ich muss immer wieder kommen, was bei der Weltumsegelung das Prägnanteste war, das Wichtigste. Das war die Begegnung mit Menschen, die Diskussion und vor allen Dingen nicht nur Begegnung, sondern das gemeinsame Arbeiten. Und ich habe seit 20 Jahren oder schon etwas länger, 30, 40 Jahren, versuche ich mit den Menschen, die ich besuche, etwas zu gestalten, schon vorher. Und damit eine viel größere Nähe herzustellen. Vorher war ich immer nur Besucher, habe mir Inseln angeguckt, Landschaften angeguckt, war eigentlich ein Edeltourist, der viel mehr Zeit hatte, dafür weniger Geld. Aber jetzt war ich ein Impulsgeber. Einer, und das fing auf dem Südsee-Atoll an, das muss ich sagen, als ich jetzt über dieses Atoll sprach, da kommt nämlich noch eine Geschichte dazu. Dieses wunderschöne Bild der Südsee eines Atolles, wo wir viel Zeit hatten. Da waren wir gleich erstmal 6 Wochen, 1,5 Monate. Warum? Es kam einer vorbei, der ging zu seinen Fischreusen und fragte, ob wir nicht mitkommen wollen. Ich wollte mitkommen. Und dann habe ich ihm die Reuse ausgenommen mit und die Fische genommen und wunderte mich, dass als wir mit den Kanus an den Strand kamen, kamen die ganzen Frauen und Mädchen an und haben sich die Fische geholt und weg war das. Und wir hatten noch unsere 2, 3 Fische da. Und ich sage, was ist hier ein Selbstbedienungsladen? Was ist das hier überhaupt? Und da merkte ich überhaupt, als ich ihn fragte, sag mal, können die, wir arbeiten die ganze Zeit, holen die Fische und die nehmen die einfach weg. Nein, sagt er, die Fische gehören allen. Aber einmal im Monat kommt ja der Cobra-Schoner mit dem Tiefkühler an und dann gehen wir beide und holen die Fische und geben sie dem Cobra-Schoner und ich kriege Geld dafür. Nur ich darf die Fische verkaufen. Ich sage, das ist ein tolles System. Ja, sagte er, ich habe ja investiert, ich habe ja die Maschendraht, die Reuse gebaut und so weiter. Und das war alles wichtig. Wie funktioniert denn so ein System? Und da muss ich sagen, die waren derartig vorbildlich. In der Südsee, im Südpazifik ist eben das Wir. Hier ist das Ich. Ich. Ellbogen raus, individuelles Leben. Dort ist das Kollektiv. Mhm. Die Familie, die Dorfgemeinschaft, die alten Leute hochgeachtet. Das kann man nachlesen, aber man kann das auch begreifen. Begreifen mit den Händen. Also, was habe ich gemacht? In der Cobra-Plantage gearbeitet. Wie wird Cobra hergestellt?
Was
mit der
Dorfgemeinde.
Und war ein Teil. Bitte?
Was ist Cobra?
Aus Kokos. Also, die Kokos, das Kokosfleisch, das getrocknet wird auf großen Trockengestellen und dann zu Palmöl in Säcke und so weiter, wird das dann weiter verschifft. Und das war es eigentlich. Begreifen von Situationen, von anderen Lebensformen, in denen man mitarbeitet. Und da war mein großer Vorteil, den ich hatte, nicht begütert zu sein. Meine geringe Bordkasse, dass ich kein Geld hatte, hat das ausgelöst, dass ich überall, wo ich hinkam, arbeiten musste. Ich musste mich mit den Leuten arrangieren. Ich hatte Einblick in die Sozialstrukturen der Inseln, der kleinen Dörfer und so weiter. Und das war das Wertvolle. Und jetzt habe ich etwas, habe ich aber trotzdem überwiegend immer noch geschaut, gemeinsam gelacht und so weiter. Jetzt wollte ich mit denen eine Idee gestalten. Und zwar nicht nur mit norddeutschen Augen, sondern mit Leuten, die unmittelbar betroffen sind. Deshalb war diese Expedition Anavaru oder Rapa Nui auf den Spuren der austronesischen Völker, war ja ein Gemeinschaftsprojekt, wo die Kanu-Clubs, zum Beispiel von Guam, von Puluwat aus den Karolineninseln, kennt kein Mensch, das ist Mikronesien, etwas zusammenkam. Und das war eine neue Dimension oder die größte Nähe, die man sich denken kann, dass man etwas Gemeinsames produziert. Und zwar mit Menschen, die es in erster Linie angeht, die Nachfahren dieser polynesischen Seefahrer.
Okay, und das Ganze war ja sogar im Auftrag vom König von Tonga.
Ja, ja, Tupou der Vierte. Das sind Sachen, wenn man solche Idee kreiert, dann geht diese Idee plötzlich eine Eigendynamik ein, wo man nur noch staunend daneben steht und sagt, ja, das habe ich ja gar nicht, das wollte ich ja gar nicht, was geht hier eigentlich ab? Und dann kommt ein Regierungsvertreter an zu mir und sagt, der König möchte dich kennenlernen, was du da vorhast, das ist ja interessant und so weiter. Ich muss mich ordentlich anziehen, Schlips hatte ich nicht, Jackett hatte ich nicht, musste ich mir irgendwo leihen, war dann bei Audienz bei Tupou dem Vierten. Und wir mochten uns auf Anhieb. Und er sagt, was du da vorhast, das ist unsere Geschichte, nicht deine. Und du kannst du nicht einfach lossegeln. Nein, du segelst in meinem Auftrag und das machen wir, ich helfe dir und so weiter. Und ich sag, ach Gott, wenn das hier so ist, ich saß immer nur in seinem Sessel daneben, 2 Stunden bei ihm auf der Terrasse, hab seinen ganzen Maracuja-Saft ausgelutscht und dann immer nur gewickelt. Ich saß da wie so ein Wackeldackel neben ihm und er hat erzählt, was alles wichtig für mich ist. Ich besorg dir das Visum, du kriegst Freifahrt nach Fiji und so weiter. Das machen wir alles. Ja, und dann war es also im Auftrage eines Königs. Habe ich mir nie träumen lassen. Und also heute noch, wenn ich das so mir wieder rekapituliere, erstaunlich, welche Wege ein Pfad, den man sich selbst schlägt, plötzlich einschlägt, dass man immer manchmal staunend daneben steht und sagt, toll, dafür hat sich alles gelohnt. Die Moskitostiche, die Fischvergiftung und alles, was da so an Unbilden war und so weiter, für diese Momente, für diese Einmaligkeiten, die du erleben durftest, toll.
Ja.
Dass es nicht alles so klappt, werden wir ja noch hören.
Genau.
Werbung.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber sobald ich nicht am Meer bin, packt mich eine riesengroße Sehnsucht. Leider ist das bei mir häufig der Fall, weil ich nicht am Meer lebe. Umso größer ist dann meine Vorfreude auf die nächste Reise dorthin. Auch wenn ich weiß, dass das Reisen eine Belastung für die Umwelt darstellt. Darum finde ich es eine gute Sache, bei der Reiseplanung darauf zu achten, möglichst nachhaltig unterwegs zu sein und einen regenerativen Urlaub zu machen. Das kann zum Beispiel bedeuten, Meeresschildkröten zu helfen oder Korallenriffe aufzubauen. Oder sich Ziele auszusuchen, an denen der Tourismus die Umwelt nicht unkontrolliert ausbeutet, sondern nachhaltig gestaltet ist und sogar für Schutzgebiete sorgen kann. Das ist doch die perfekte Mischung. Das Meer erleben und dabei auch etwas zum Schutz beitragen. Wenn sich das gut anhört, dann kann ich dir Tour Mare empfehlen. Tour Mare bietet nicht nur Tauchreisen und Tauchsafaris an, sondern hat neuerdings auch die Tour Mare Green Line, wo ihr Reiseangebote findet, die Gutes tun. Für Mensch und Natur. Und wenn ihr dann im Kontakt mit dem Tour Mare Team Helden der Meere erwähnt, bekommt ihr zu eurer Reise sogar noch ein kleines Geschenk dazu. Also tourmare.de und dort findet ihr direkt auf der Startseite den Reiter Nachhaltige Reisen. Jetzt wollen wir erstmal mit dem Wichtigsten anfangen, nämlich mit eurer Proa. Anna Varo hieß das Boot und damit seid ihr dann losgesegelt. Aber bis man damit lossegeln kann, muss man ein solches Boot ja erstmal bauen und überhaupt ausprobieren. Das ist dann nicht in der Südsee, sondern hier an der Ostsee geschehen.
Richtig.
Und stell uns das mal genauer vor. Also du hast eben schon erklärt, die Proa ist ein Auslegerkanu, also man hat einen etwas längeren Rumpf und einen Ausleger, der etwas kleiner ist. Auf dem großen Rumpf kann man jeweils das Segel, ich versuche es jetzt mal ganz vereinfacht auszudrücken, entweder an das eine Ende oder an das andere Ende stecken und dementsprechend in diese Richtung fährt das auch. Also es hat zwei Fahrtrichtungen, es hat nicht Bug und Heck, sondern das wechselt quasi je nachdem, wie man das Segel hinstellt. Und dann kreuzt man, man kann damit auch kreuzen, quasi im Zickzack-Kurs vorwärts, rückwärts.
Man wechselt vorne und hinten. Das nennt man eben Schanten, also Rangieren. Ja. Das Boot hat eine ganz andere Segeltechnik. Und zunächst denkt man, ja, das ist total, total verrückt. Wie bescheuert kann man denn sein, sowas zu bauen? Und wenn man es ausprobiert hat und das funktioniert und man merkt plötzlich, hallo, das Boot geht ja unheimlich hoch an den Wind. Es ist verdammt schnell. So wie ein großes Tortenmesser und so weiter, schießt das Boot durch die Wellen und hat unglaubliche Geschwindigkeiten und ist so derartig funktional. Und noch wichtiger, es hat einen Tiefgang, ich hatte glaube ich 40 Zentimeter. Das heißt, mit dem Boot kann ich in die seichtesten Ecken mich verkriechen. Die haben auch nie geankert. Es gab keinen Anker. Sie sind immer auf den Strand gesegelt. Alle Mann raus, hoch das Boot und dann oben auf den Strand geht. Und damit war es in Sicherheit. Ja. Alle dieses unbildende Ankerplatz, dreht der Wind, schweut der Anker und so weiter, was da alles ist, oder schweut das Boot. Und je mehr man sich mit diesem beschäftigt und das ausprobiert, sagt man, hallo? Die hatten ja richtig was drauf, die Typen.
Ja, total.
Vor ein paar tausend Jahren. Also solch eine Perfektion und solch eine Intelligenz, immer auch zu der, muss man dazu sagen, zu der Region passend. Mit einer Proa, mit einem Auslegerboot durch die arktische Region. Ja, das wäre der größte Wahnsinn. Denn damit komme ich ja nicht durch die Eispassage. Ich brauche einen Keil. In Eisregionen brauche ich einen Keil, der sich durch die Schollen da sieht, durchs Eis. Aber die Proa ist was anderes. Da sind unheimliche flache Gebiete. Oder mal sogar übers Riff, wenn da Hochwasser ist und das ist die Brandungszone und man kennt das. Da brettert man darüber bei 40 Zentimetern, ist man da in einer Schaumwalze und dann, hups, ist man drin im sicheren Hafen und segelt drüber an den Strand und alle Mann raus. So, und dann bleibt das Boot da stehen, wird abgedeckt. Hallo, das ist ja eine sehr, sehr tolle Angelegenheit. Wusste ich nicht, habe ich ausprobiert, funktioniert.
Ja, und das Spannende an der Folge mit Henrik Richter-Alten war, er ist ja Schiffsbauingenieur, das hat er studiert und ist dann da hingekommen und hat die Proa-Bauweise kennengelernt, hat auch gesagt, wow, ey, diese Boote sind ja super, die stehen unseren modernen Yachten in nichts nach. Und hat aber trotzdem insgeheim, hat er gesagt, ich meine, ich habe ja Schiffsbau studiert, ich bin ja Ingenieur. Deutsche Ingenieurskunst, die jetzt hier zusammenkommt, mal schauen, was ich aus diesen Booten noch rauskitzeln kann. Und dann hat er gemacht und getan und hat gesagt, am Ende hat er überhaupt nichts verändert, weil egal, was er angefasst hat, das hat alles nur noch schlechter gemacht. Die haben das über Jahrtausende mit Trial and Error schon zu einem extrem leistungsfähigen Boot gebracht. Wie habt ihr euers gebaut? Hast du das auch wieder bauen lassen oder hast du das selbst gebaut?
Ja, nein, ausgebaut, mitgebaut. Aber ich habe es auf einer Werft, denn es ist auch ein Zeitfaktor. Man muss ja nicht alles machen, dann dauert das auch viel zu lange. Ja. Ich habe mich natürlich bemüht, diese Reise von der Besatzung her, von den ganzen jetzt behördlichen Sachen, das ist ja auch immer so wichtig, wenn man da ankommt, so eine historische Sache nachvollziehen muss. Da sind ja doch einige Genehmigungen erforderlich. Und der weltweite Yachtsport, wenn man so will, oder Weltumsegnung, ist heute eine sehr genormte und, um das auch deutlich zu sagen, eine touristische Angelegenheit. Und wer da so ein bisschen querschießt und so weiter, muss einige andere Hürden überwinden.
Okay, und dann wurde das hier gebaut. Und du hattest Ignacio Camacho, auch Nash genannt, als Kompagnon ab Anfang an dabei. Der war ja sogar auch hier mit in Deutschland und hat hier mit dir das Boot in Betrieb genommen, richtig?
Ja, der Nash, ein toller, ein Chamorro, von den Ureinwohnern der Marianeninseln abstammt. Also die Marianen ist ja da, wo der tiefste Graben der Erde ist, mit 11.000 Meter Tiefe. Dort sind ja wohl einige Vulkane, die aus dem Wasser ragen. Und dieser Marianenbogen ist zu ein Drittel nur besiedelt. Die anderen Inseln sind unbewohnt. Die südlichste oder die westlichste ist Guam, der große amerikanische Stützpunkt. Ja. Und da ist er beim amerikanischen Militär gewesen. Er war in Deutschland mal stationiert, sprach also recht gut Deutsch und spontan. Er war in einem Kanu-Club dort, die solche Schiffe auch nachbauen, ist er spontan auf meine Idee gekommen, ist nach Deutschland gekommen und wir waren, ja, sicher, wir beide und noch ein paar andere, wir werden diese Expedition gemeinsam gestalten. Und das war ja genau das, was ich immer wollte. Nicht ich alleine und vorweg, sondern in der Beeinflussung von wirklichen Experten und Leuten, die es angeht. Denn für ihn war das ja eine Familienangelegenheit mit einem Auslegerboot, so etwas. Das hat sich dort in seinem Kanu-Club keiner getraut. Die sind da alle nur an der Küste lang gesegelt.
Und auch hier wieder die Frage, was hattet ihr an technischer Ausstattung mit dabei? Wie habt ihr navigiert? Habt ihr euch auch da versucht, an das zu halten, was den Menschen vor 5000 Jahren zur Verfügung stand?
Nein. Also nach meinen ganzen Erfahrungen habe ich mir gesagt, man kann eigentlich das Rad der Entwicklung, der schiffbaulichen Entwicklung nicht so weit zurückdrehen, dass man genau ein Schiff baut. Also mir hat mal ein Experte gesagt, nur zu meinem Wikinger-Schiff, wenn du es so authentisch baust wie die Wikinger aus Spaltbohnen, mit Frauenhaaren zwischen den Planken und Birkenteer getränkt und so weiter, dann würde so ein Schiff ungefähr 3 bis 4 Millionen kosten, so ein kleines Schiff. Das ist also völlig illusorisch. Man kann es nicht historisch bauen, sondern man kann sich dem nur annähern. Und das habe ich bei der Proa völlig außen vor gelassen. Ich sage, wir bauen mit modernsten Materialien eine Funktionsreplik, die genauso funktioniert wie die Schiffe vor langer Zeit. Aber das Material ist nicht ein ausgehöhlter Baumstamm, sondern es sind Epoxy-Sandwich-Platten zusammengeklebt. Die Beams sind keine großen Bambus- und elastische Holzdinger, sondern sind Aluminium-Beams und so weiter. Ich wollte also diesen Spagat, der ja immer nur ein fauler Kompromiss ist, gar nicht erst eingehen, sondern modernste Technik vom Bootsbau, aber von der Ausrüstung auch so weit runter, dass ich sagte, okay, wir brauchen ja für unseren GPS jetzt, ich bin ja früher nur mit Sextant, also nur astronomisch navigiert, jetzt haben wir das an der Armbanduhr, jeder hat seinen Standort sofort, also praktisch Navigationssystem ist ja alles voll automatisiert. Dafür hatte ich eine Solarpaneele oben auf Deck und ich hatte einen Windgenerator, also eine Batterie, die immer geladen worden ist und so weiter. Also das wollte ich mir nicht antun und überhaupt, so wie das ganze Schiff und die ganze Reise strukturiert war, war es wieder eine Grenzbegehung. Und die muss man nicht zusätzlich noch aufropfen.
Ja, und bevor es dann losging, habt ihr hier die Proben in der Ostsee gemacht und dort ist es zum ersten Mal gescheitert. Und zwar seid ihr gekentert in der Ostsee, richtig?
Ja, und da habe ich nicht die richtige Lehre rausgezogen, sondern nicht rechtzeitig die Schot gelöst. Das heißt, ich muss den Druck aus dem Segel nehmen. So eine Proa ist ein ganz sensibles Schiff, also wie eine Jolle, ein Katamaran, ein Windsurfer oder sowas in der Art, wo man sehr aufpassen muss und so weiter, lieber loslassen, ehe man da durch die Luft geschleudert wird. Und das haben wir nicht gemacht. Wir haben also gemerkt, dass da alles festmachen und schön segeln und sich ruhig hinsetzen, ist nicht, sondern immer praktisch eine Hand an einer Klemme, wo man die Schot, das ist dieses Tau, dass das Segel stramm hält oder dieses Profil überhaupt zieht. Dass man das Solo sofort loswirft, damit der Druck aus dem Segel geht. Sonst kann man eben kentern. Und das haben wir bis zum Exzess. Wann kentert das Boot? Und das haben wir dann geschafft und wissen, das darf uns nie wieder passieren. Ja, aber einige sind nicht lernfähig, dazu zähle ich.
Ihr habt das Boot dann in einem Container gesteckt und nach Taiwan gebracht. Dort wurde alles zusammengesetzt. Nimm uns mal mit in den Moment eures Auslaufens. Das kennen wir ja schon von eurer Wikinger-Tour. Da ist dann auf jeden Fall immer großes mediales Aufsehen. Es ist ordentlich Action am Strand oder an der Marina oder wo auch immer es dann losging. In dem Fall kam direkt der taiwanesische Minister, um euch loszuschicken.
Ja, das ist für mich noch unfassbar, weil ja eigentlich eine typische Geschichte. Wir haben einen Sponsor gefunden, eine Reederei, die das Schiff, den Container, das Schiff wurde auseinandergebaut und konnte in Taiwan wieder zusammengebaut werden. Die haben das Schiff im Freihafen abgestellt und haben gesagt, der Rest ist eure Sache. Um das aus dem Freihafen zu kriegen und ins Wasser und lossegeln, das ist alles eure Sache, wollen wir nichts mit zu tun haben. Wir wünschen euch viel Glück. Wir glauben nicht, dass ihr loskommt, denn in Taiwan, das ist ja zwischen Rotchina und Taiwan immer militär diffizile Region, es gibt da praktisch keinen privaten Yachtverkehr. Mhm. In Kaohsiung, wo wir gesegelt sind, eine Millionenstadt, mehrere Millionen Einwohner, gibt es 20 registrierte Yachten. Also es gibt da nichts und alle haben mich gewarnt, Auswärtige Amt, überall wo ich war, segel nicht von Taiwan. Um Gottes Willen, ihr kommt da nicht los und so weiter. Das geht nicht. Ich sage, wir müssen, weil in den Archiven überall steht, Taiwan war eine Destination, von dem die losgesegelt sind. Ja, und nun stand das Schiff da. Und ich kam hin, spreche kein Wort Chinesisch, gar nichts, kannte keinen und habe mich da irgendwo einquartiert und jetzt versucht mit Zoll und so weiter, mit Behörden mich abzureden. Und dann fand ich eine kleine Agentur, die fand meine Geschichten irgendwie lustig, ganz nett und sagen, wir helfen dir. Die haben dann also mit der Regierung, mit einigen Vertretern gesprochen und ich wusste es nicht. Ich habe also das Schiff dann aus dem Hafen rausgekriegt und dann kam einer an, von Taipei, das ist die Hauptstadt, das ist immerhin 400 Kilometer entfernt. Fragte, wann segelt ihr denn nun los? Ja, sag ich, wenn wir hier ausgerüstet haben, wir müssen ja noch packen und so weiter, alles hier. Ich muss das schon genau wissen. Ja, sag ich es genau, Sonntag in 14 Tagen um 12. Nichts ahnend, dass das auch wirklich alles ernst gemeint war. Und dann waren wir in den 2 Wochen, waren wir auch ziemlich fertig. Wir lagen dann an einer Pier, an einem Yachtclub. Und am Freitag kam ein großer Sattelschlepper bei uns vor dem Schiff auf und baute ein großes Festzelt auf. Ich sag, was ist denn hier los? Naja, ihr fahrt doch am Sonntag. Und da kommen einige Regierungsvertreter. Ich sag, um Gottes Willen. Wir standen schon in der Zeitung, aber ich habe das ja natürlich gelesen. Wer kann denn Chinesisch schon lesen? Und das war schon alles klar. Bloß wir, die Akteure, wussten von nichts. Was passierte am Sonntagmorgen? Und wir waren überhaupt nicht darauf vorbereitet. Nur da stand dieses große Festzelt mit Bühne, Lautsprecheranlagen und die Sessel hatten alle Husten. Es war ein großes Buffet aufgebaut. Das war ja alles ganz locker und nett. Und dann wurden Straßen abgesperrt, dann kam eine Karawane. Die Regierungsdelegation aus Taipei mit Standarten. Ja, ich habe schon geguckt, da muss ja Angela Merkel eigentlich da auch dazwischen irgendwie stecken, was da angefahren ist. Und jetzt das große Wunder. Die haben also gesagt, diese Expedition hebt Taiwan natürlich als Ausgangspunkt der austronesischen Bevölkerung. Die haben ein Riesenplakat, 10 Meter mal 5 Meter, dort an der Bühne aufgehängt. Und dann Simultandolmetscherin und eine große Abschiedsparty mit Schieß mich tot, Live-Bericht im Fernsehen und so weiter. Und dann sagte der Direktor für Museum oder Minister für Tourism und was sei Labour, warum habt ihr denn das Schiff nicht bei uns gebaut? Und warum habt ihr denn keinen von uns mitgenommen? Ja, wir hätten das bezahlt. Also wir haben für so etwas, ihr hättet von hier aus doch die Expedition starten können. Da habe ich nur gesagt, du Vollidiot, warum bist du nicht mit deiner Idee in die Regierung nach Taipei gegangen und die hätten dir das alles umsonst, so hast du da 200.000 Euro ausgegeben, ja, für nothing. Ja, und dann war das natürlich so, und man merkt, dass es kein Seevolk ist dort, zum Abschied, was schenkt man denn jetzt einem Blauwassersegler, also einem, der jetzt 1000 Meilen nur auf dem Ozean ist, zum Abschied? Ja, da kamen sie alle an mit Blumen. Ja, da nochmal Blumen, wie immer die Blumen ins Cockpit geworfen. Ja, es gibt ja eine große Vase und unsere Vase hieß Pazifik. Wir haben also die ganzen Blumen ins Wasser geschmissen. Das sah aus wie eine Seebestattung, das Ganze. Ja, und als nächstes kam die ganze Schlange zum Abschied. Außer Blumen gab es dann was zu essen. Chinesische Gerichte. Also Hühnchen, wunderbar, mit Reis vorgekocht, Stäbchen drin, Omelchen, Dankeschön, Umarmung, tschüss. Nächste, wieder Hühnchen. Wir hatten 3 Suppenhühner gekocht. Ja, 2 mussten wir bestatten und so weiter. Und es war unglaublich, es war unfassbar. Ich sag, das fing gut an. Im Grand Hotel, Abenteuer, Deluxe, wunderbar. Es ist nachher auch wieder anders gekommen, aber der Abschied war grandios, unvergesslich.
Ja, und wie lief dann das Auslaufen, die ersten Momente, wenn man all das hinter sich lässt und dann in der neuen Realität ankommt, nämlich dem Blauwassersegeln mit der Proa jetzt auf dem ausgesetzten Ozean?
Also vom Segeln her magisch, fantastisch. Das Schiff segelte toll. Wir sind über die See geglitten. Wir hatten dazu, muss ich sagen, das waren die ersten 10 Tage, richtig gutes Wetter. Dann hatten wir schweres Wetter. Ein bisschen Sorgen hatte ich um meinen Mitsegler. Also dieser Nash Camacho, der Chamorro, ja, war schon ein bisschen gut zu Wege, würde ich sagen. Also übergewichtig. Der macht immer so ein bisschen schlapp und ich wunderte mich, dann kam er aus seiner Luke. Wir haben also in beiden Vorschiffen, das sieht aus wie 2 Särge, kann man fast sagen, auf dem vorderen und auf dem hinteren Teil oder umgekehrt. Jeder hatte seine kleine Kabine, wo er gerade so wie einen Sarg reinkriechen konnte. Und er war dann so schwach und konnte keine Wache gehen. Ich muss dazu sagen, wir gehen immer nachts Wache. Also immer ist einer da, der sofort loswerfen kann. Und steuern haben wir natürlich eine automatische Steueranlage. Und er war dann so, oh Bogart, I feel so weak. Ja, ich sag, komm, bleib liegen, ich gehe da in die Wache.
Und also das hat mir schon ein bisschen Sorge gemacht.
Bitte?
Du hast dann die ganzen Nächte durchgemacht.
Nicht die ganzen, aber einige.
Ja.
Er hat dann andere wieder, dann hat er sich wieder ein bisschen erholt.
Mhm.
Aber er war ja 15, 17 Jahre jünger als ich.
Ja.
Und ich sagte, also so ein junger Kerl, der könnte ja eigentlich ein bisschen mehr ab und so.
Mhm.
Und das hat mir ja schon zu schaffen gemacht, dass ich sage, ich bin wesentlich fitter in jeglicher Hinsicht als er. Naja, um es kurz zu machen, in Guam, also ungefähr 2-3 Wochen nach unserer Ankunft, ist er verstorben.
Woran? Herz.
Ja, war schade.
Wie hat dich das berührt?
Sehr.
Ihr hattet ja auch hier in Deutschland zusammen das Boot aufgebaut. Also ihr seid wahrscheinlich
er war 2 Monate hier in Deutschland.
Ja, also da seid ihr auch zusammengewachsen, ne?
Ja.
Hm.
Ja,
jetzt mal,
shit happens.
Ja, also mein Beileid auch da. Und jetzt mal ganz doof gefragt, hat dich das in der Situation beschäftigt, der Gedanke, was wäre eigentlich passiert, wenn er auf See gestorben wäre, weil er da schon zu schwach war? Weil, also, das wirft ja ganz, ganz neue Probleme auf.
Nach der Zeit der Trauer, es war ja, um das Ganze. Ich kannte ja seine Familie, ich war sein Freundeskreis. Wir waren also auch familiär derartig verbandelt. Und das ist auch bei diesen Chamorros so. Jedes Wochenende treffen sie sich bei der Oma. Das ist so. Und automatisch, ja, Burkhard, du kommst mit. Also ich sage, ja, dann geh du mal zu der... Nein, nein, du natürlich auch. Und zwar immer. Und wo die getanzt haben oder geübt haben oder in die Familie, sofort integriert. Und das ist natürlich eine viel größere Nähe, als es hier ist, wo man Besucher ist oder auch mal über längere Zeit. Das ist eine andere Sache. Die nehmen einen derartig auf. Entweder man kommt da nicht rein oder man ist da voll drin. Und bei ihm war es eigentlich so, dass die ganze Familie, er durfte also nicht verbrannt werden, weil er beim Militär war. Er muss im Militärfriedhof, ist er bestattet worden. Und wir haben nicht gesehen und wir haben dann sein Bild in einem großen Kreis übers Riff. Bei Niedrigwasser ist die ganze Gemeinde und seine Familie, sind wir in einer großen Schlange am Strand entlang übers Riff. Und haben dann vom Letzten ist das Bild, sein großes Porträt, immer weitergereicht worden. Bis zu dem Ersten, der vorne an der Brandung stand. Das war also seine Schwester. Und die hat das Bild dann ins Meer geworfen. Es war schon eine sehr ungewöhnliche und eine sehr ergreifende und sehr würdevolle, auch für das ganze Thema, Bestattung gewesen. Ja, und daraus hat sich natürlich wieder Neues gegeben, wieder neue Leute. Ich war also damit nicht mit meinem Freund ausgeschieden aus der Gemeinschaft, sondern nach wie vor drin und es tauchten neue Gesichter auf. Und das hat mich auch sehr nachdenklich gemacht und hier zurück in Deutschland habe ich dann mit einem Arzt gesprochen und sage, stell dir mal vor, wenn der seinen Herzinfarkt an Bord während der Überfahrt bekommen hätte, unten in seiner Koje, ich hätte ihn nicht rausgekommen. Das ist so, dass man, also unter Deck, das ist ja praktisch nur so 60 Zentimeter hoch und in der Breite 70 so, und dass man sich da reinzwängt und dann liegt man da wirklich wie im Sarg. Und wäre er da und jetzt in den Tropen bei 35 Grad und so weiter, wäre er da unten verstorben und ich habe noch über eine Woche Seestrecke vor mir. Was, ich hätte den da rauszerren müssen oder zerlegen und über Bord. Das hätte ich ja überhaupt nicht, außer mit einem verwesenen Leichnam da über die Ozeane zu segeln. Und er hat nur gesagt, um Gottes Willen, niemals über Bord werfen. Du wirst da in endlose Verhöre. Das ist der perfekte Mord. Kann keiner was sagen, ob er nun wirklich so gefallen ist und so, wickel den in Plastik ein und mach was, aber behalte den an Bord. Es ist wirklich ein Problem, über das ich in Jahrzehnten meiner Seefahrtskarriere nie nachgedacht habe. Auf dem Kreuzfahrtschiff hat man unten Särge, da wird das ganz diskret, wird da eingepackt, Arzt ist an Bord und so weiter. Eine andere Sache. Aber wir Segler sind unter Umständen, meine letzte, längste Reise waren 35, 34 oder 35 Tage, über einen Monat nur auf See. Und wenn da so etwas passiert, ja, dann muss man sich was einfallen lassen.
Dann hat es fast ein Jahr gedauert, bis du in Guam wieder in See gestochen bist. Warum hat es so lange gedauert? Was ist in der Zeit passiert? Warst du da in Guam oder warst du dann wieder zurück?
Nee, war ich auch zurück und so weiter nochmal neu nachholen. Dann war ich wieder da. Ich bin da, glaube ich, 4 oder 5 Mal hin und her geflogen. Mich hat das ein bisschen aus der Bahn geworfen, das muss ich schon sagen, weil unsere Anfangspläne nicht mehr stimmig waren. Und ich habe jetzt neue Leute kennengelernt, habe ausprobiert, auch welche, wo ich sagte, nee, das passt nicht. Zum Beispiel Raucher. Ich kann keinen Raucher mitnehmen. Habe ich alles mal ausprobiert. Ich habe einmal, sich das Rauchen abgewöhnen wurde, das ist ein anderes Thema, das war schon bald mörderisch, das Ganze, wie der sich dann verhalten hatte. Und ein anderer, dem ist die Glut durch den Wind rausgeflogen und ist ins Segel gegangen, das wir zusammengefaltet hatte. Da sieht das Segel richtig 4-fach perforiert, ist die Glut durchgebrannt und so weiter. Seitdem ich sage, ich will keinen Raucher mehr an Bord sehen. Überhaupt, der in Gewohnheiten erstickt ist, der sagt, ich muss pünktlich meine Milch trinken und ich muss dann und dann manchmal. Das kann man alles nicht haben. Man braucht Leute bei der Seefahrt, die sich einer Situation anpassen müssen. Und die nicht sagen, ja, die Situation muss meinem Lebensrhythmus sich anpassen. Das geht nicht. Und das ist auch eine wichtige Sache bei Abenteuerleben, dass man auf das Äußere reagiert, sich einstellt. Denn das ist, ja, die Macht. Die Macht ist außenrum, ist nicht in einem selbst.
Wen hast du dann gefunden für die nächste Etappe?
Ja, Larry und Isaiah, zwei, also ein Navigator. Jetzt wollte ich natürlich nochmal genau wissen. Also jetzt war mein Plan ja nicht nur durch diese einzelnen Inselgruppen zu segeln, sondern die Navigation, die Bootstechnik, das hatten wir ja im Griff. Die Proa, ein tolles Schiff. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie haben diese Leute vor 1000 Jahren, wo es keine Instrumente gab, sondern nur nach den Sternen, nach der Sonne, nach Naturphänomenen, also Vogelflug. Wo fliegt dieser Vogel hin? Der fliegt doch zu seinen Brutstätten. Ach, da hinten geht er ab. Da muss eine Insel sein, denn der brütet ja an Land. Damit habe ich eine Standlinie, eine Peillinie dahin und so weiter. Oh, hier ist das Wasser. Hier wird es, ist das tiefe Blau weg. Hier wird es grün. Hier wird es flacher. Das heißt, wir sind hier vielleicht auf dem Kontinentalschelf, auch wenn es nicht so bezeichnet wurde und so weiter. Es gibt also unglaublich viele Hinweise für Menschen, die sich mit der Natur total auseinandersetzen, dass man einen Ozean überqueren kann, nur nach der Natur. Besonders nachts nach den Sternen. Mhm. Also zum Beispiel Polaris, der Nordstern. Nicht?
Oder, und da hast du zwei Personen gefunden, die genau das drauf hatten.
Einen und seinen Schüler. Also ich habe an der Uni in Guam, ich habe da ja ein paar, wenn man so will, Gastvorlesungen gehalten. Das war auch wieder eine kuriose Sache. Und dabei habe ich den eben kennengelernt, dass ich auch laut gesagt habe, mein Traum ist es noch, einen kennenzulernen von den Inseln, der diese Sternennavigation noch machen kann. Ja, und dann kam einer angewandert. Ich habe gehört, du suchst so, so und so. Und ja, und so ging es dann los. Erst die Koryphäe in dem ganzen Raum für die alte Naturnavigation, Sternnavigation, den Sternkompass und bringt es da seinen Leuten bei. Und dann hat er einen mitgebracht, der war eigentlich für mich wichtiger, ein richtig fitter, toller, junger, ich glaube 24, Isaiah war 24. Und er, Larry, war kurz über 40, glaube ich 43, 44. Das passte von der Alters her, von dem anderen, von der seemännischen Erfahrung und auch sonst von der Ausstrahlung. Also er hatte so ein bisschen Oberlehrerzüge und ich würde sagen ein bisschen, er übernimmt das Ganze hier und so weiter. Ich sage, hallo, immer noch ist es mein Schiff und wir werden uns auf deiner Wache und du machst die Navigation. Ich nehme aber mein GPS-Gerät und will die Standorte, die du feststellst aufgrund deiner Sterne, überprüfen, um zu sehen, wie weit weicht das voneinander ab und treffen wir die Insel. Das war so die Abmachung und wir haben uns ganz gut zusammengerauft. Ja, aber es sollte nicht sein.
Genau, und das führt uns in die nächste Kategorie, am Abgrund der Meere.
Am Abgrund der Meere.
Ihr seid dann aufgebrochen, es ging weiter Richtung Mikronesien. Wie habt ihr als Dreierteam dann funktioniert?
Also die beiden, und das ist das Tolle an diesen Polynesischen, die da auf den einfachen Inseln leben, ein einfaches Leben eben auch, die haben die eine Kabine gekriegt. Ich sage, wie ihr euch beim Schlafen ablöst und so weiter, ist euer Problem. Ich habe hier meine Kabine, da habe ich auch einen kleinen Stromanschluss um mein Seenotgerät, dass das versorgt ist, wo ich eine Position habe und mache da meine Position und ihr da hinten. Und dann machen wir immer 2 Stunden Rhythmus, kommt jeder gut zum Schlafen. Und wir haben uns ganz gut arrangiert. Gestritten haben wir uns, weil wir an einer unbewohnten Insel vorbeikamen, Gafferut, werde ich nie vergessen. Und da erzählte er schon merkwürdige mystische Geschichten, die sehr spannend waren. Es führt zu weit, da einzugreifen, wo da eine Königin liegt, die jetzt in der Form einer Königskrabbe unter einem Stein. Und das wollte ich unbedingt auch sehen. Ich habe mich insofern auf diese Geschichte gefreut. Aber er wollte Seeschildkröten mitnehmen. 3, ich sagte, wir haben großes Trampolin und wenn wir da auf die Insel kommen, das ist das Geschenk überhaupt, wenn wir mit 3 Meeresschildkröten ankommen. Die werden sofort aufgeschnitten und dann sind die alle dabei und tauchen ihr Brot in das Blut und dann wird da geschlürft und gespeist. Und ich sagte, das kann ich nicht verantworten, wenn das einer filmt und so weiter. In Deutschland, die hängen mich auf, wenn die sehen, wie wir, dass wir die Meeresschildkröten hier zerteilen. Ich sage, die nehmen wir nicht mit, um Gottes Willen, die sind so. Und naja, ne, und für die, da gab es eine ganz lange Diskussion. Das war, glaube ich, schon ja der erste oder zweite, dritte Abend. Aber wir waren ja noch nicht an der Insel und wir haben sie ja auch nicht erreicht. Denn wir sind direkt am Äquator. Das ist die intertropische Konvergenzzone. Innertropische Konvergenzzone, wo enorm viel Wasserdampf durch die senkrechte Sonnenanstrahlung nach oben geht. Ergebnis, große Wolkenbildung, Riesenschauer und Böen. Also da kommt der Wind aus allen Seiten. Das ist nur eine Szene, man segelt da so, ich würde sagen, 1-2 Tagen, je nachdem, durch. Und Gewitter, jede Menge Gewitter. Wir sind da also einen richtigen Beschuss gekommen, da es donnerte, es blitzte die ganze Nacht. Und dann Stürme, dann haben wir die Segel gewechselt. Man kann dieses Proa-Segel nicht treffen. Das hat einen bestimmten Grund. Man verkleidert das Segel, neues Segel einziehen. Wir haben 3 verschiedene Segelgrößen und dann runtergerefft. Und ich war die ganze Nacht, weil ich ja nun Sorge hatte mit Kentern und so weiter. Ich habe also nicht ein bisschen geschlafen. Die beiden haben sich abgelöst und so weiter. Und als wir dann morgens durch waren, da waren hinter uns noch immer die Gewitter. Wir sind durch die Front durchgekommen und wir sahen voraus noch 2 kleine Wolken. Der Wind hatte sich stabilisiert. Und ich sage, Kinder, ich bin sowas von hundemüde, ihr könnt mich umticken. Ich lege mich jetzt mal einen Augenblick hin und dann habt ihr das Ganze. Die konnten ja natürlich das Schiff steuern und alles machen. Ihr macht, übernehmt das und weckt mich in einer halben Stunde, dann bin ich wieder fit. Und ich war gerade runtergegangen, hingelegt, eingeschlafen. Ich kann also nach Sekunden eigentlich schon einschlafen. Dreht sich meine Welt und mir rieseln die Fertiggerichte aus China da um die Ohren. Das Boot ist also durchgekentert. Eine Hammerböe hat das Boot durch die Luft geschleudert und ist mit Mast zuerst wieder in die See. Und nun trieb das hoch. Und ich merkte unten, das Wasser, es gurgelt alles rein. Ich wusste, es ist unsinkbar. Das Boot kann nicht sinken, weil es aus dicken Schaumplatten, aus diesen Sandwichplatten ist. Es geht nur tief im Wasser und es hat eine ganz stabile Lage. Aber alles, was drin war, ist jetzt rausgefallen, umgekehrt. Also meine Decken, Boden oben, das war jetzt der Fußboden. Und ich wusste in dem Moment, weil ich schon mal eben gemacht habe, Ende der Reise, aus mit deinen Träumen.
Mitten auf dem offenen Ozean.
Mitten auf dem Pazifik. Und zwar in einer Gegend, in einer Stelle, wo kein Schiffsverkehr ist. Ganz wenig. Da ist nichts.
Was hast du dann gemacht?
Vielleicht hatte ich vor der Reise eine Vorahnung. Ich weiß nicht, woran es lag, dass ich so gut meinen Seenotkoffer gepackt habe. Ich habe auf allen meinen Expeditionen nicht so vorbereitet auf ein mögliches Scheitern. Um das kurz zu sagen, ein kleiner Koffer, ein sogenanntes Pelicase, ein Kamerakoffer, wasserdicht, auch nimmt man ja auch so ein Flugzeug mit. Und in diesem Koffer hatte ich drin ein kleines Funksprechgerät, also UKW-Sprechgerät. Ich hatte eine große Taschenlampe drin. Ich hatte meine Pässe, ich hatte meine Auskarierungspapiere, alles, was wichtig war an Bord, Visakarte und was es gibt, war alles in diesem Koffer gepackt. Und das Wichtigste eben eine Kamera. Deshalb kann ich das, was ich hier erzähle, alles auch mit Bildmaterial unterlegen. Ich habe diesen Untergang praktisch gefilmt, als wir im Wasser waren. Da haben die beiden sich aufgeregt. Wie kann man jetzt, du liegst da bis zum Hals im Wasser und dein erster Gedanke ist Kamera. Ja, sag ich, das ist, muss ich ja nun machen. Und dazu habe ich die mitgenommen. Also Fotoapparat und Filmkamera, beides. Ja, was haben wir gemacht? Wir sind rausgetaucht und die beiden waren ja schon draußen.
Klar, ich bin der Ausgang ist dann ja unter Wasser. Das heißt, du musst die Luke aufmachen, da wo gerade das Wasser eher reinsteigt.
Ja, das ist das ganze Cockpit. Das ist jetzt praktisch wie eine große Luke. Also ja. Als ich da stand, bis zum Knien im Wasser und runterguckte, guckte ich auf die Tiefe des Meeres, wenn man so will. Und dann musste ich diese 20, 30 Zentimeter hier raustauchen nach außen. Und ich sah ja das hell. Es war auch ziemlich hell, weil das Boot eben auf der Oberfläche so weit lag. Und bin rausgetaucht, um erstmal sehen, was ist los. Und es war, ja, da war also in dieser Wolke noch so viel Wind und völlig überraschend, dass er auch sagte, der Larry Hooker, das ist unglaublich, ich habe sowas noch nicht erlebt in meinem ganzen Leben. So ein Windstoß und wir haben also die Schot nicht losgelöst. Ich habe auch geguckt, die haben also nichts gemacht. Die haben sich festgehalten, die sagten ja auch, das Boot geht hoch und wir halten uns fest, um nicht über Bord zu fallen. Falsche Reaktion. Ja, nun war es geschehen und ich wusste, das ist Ende, wir können es nicht aufrichten. Absoluter Seenotfall. Und Gott sei Dank hatte ich auch dieses amerikanische Seenotsystem, Loran in Reach, das kostet $40 im Monat zu leihen. Und das habe ich dann aktiviert, es war vollgeladen. Es ist wie ein Handy, noch kleiner, ein halbes Handy mit einem kleinen Display. Und wenn man da einen roten Knopf drückt, dann erscheint im Display, if you are in trouble, press again. Also es gibt Schwierigkeiten, dann drück nochmal. Und erst während beim zweiten Drücken wird vom Houston, Texas, also auf der anderen Seite der Welt, da ist das Office praktisch, dann reagieren die und plötzlich blinkte das in Rot, Rescue in Progress. Die Rettungsaktion ist angelaufen. Weiter nichts mehr gehört. Die haben, mein Sender lief, die haben immer den Standort, wo dieses Unglück ist, mitgeplottet. Also wussten genau. Und wir sind sehr schnell, 1,5 Knoten durch den Wind und durch den Rio Kio-Strom in Richtung Philippinen gedriftet. Mhm. Und die wussten das. Und nun hat Houston, Texas, in der 1000 Meilen um den ganzen Schiffsunglücksort herum Funksprüche abgegeben, ein Seenotfall in der und der Position. Bitte alle Flieger in der Region und Handelsschiffe, haltet Ausschau in dieser Position. Dann hat sich sehr schnell...
Und da würde mich jetzt interessieren, wie fühlt man sich in dem Moment? Rundrum kein Land in Sicht. Wie weit war die nächste Insel entfernt?
Also sehen könnte man ja die nächste nur auf 7 Meilen. Ja. Aber das waren noch so 100, 150 Meilen.
Also,
aber das
ist halt fast egal. Ihr wart komplett ausgesetzt. Das Boot ist umgedreht.
380 Grad Wasser.
Du tauchst da raus und dann hast du ja nur noch einen glatten Kiel. Da ist ja nichts mehr. Du kannst dich nicht nirgendwo draufsetzen. Du hängst bis zum Hals im Wasser. Und fühlst... Wie verloren fühlt man sich in diesem Moment?
Ja, also das ist ein Gefühlschaos, aber da ich ja, ich würde sagen, Abenteuer als Beruf habe, das habe ich also gelernt, habe ich also nicht letzte lange wehklagend da am Boot gehangen und oh Gott gerufen und nun hilft mir alle, sondern sofort, was ist jetzt zu tun, augenblicklich zu handeln. Wir haben also unterm Trampolin, also die lagen ja auf dem Trampolin, jetzt lagen
das
die...
Das Trampolin ist quasi ein gespanntes Netz
zwischen den beiden Rümpfen, genau. Richtig, wo die Schildkröten dann hinkommen sollen. Darauf hatten wir unsere Beiboote, ein festes, wie so ein Optimisten, rumgebunden und ein Schlauchboot. Und die lagen jetzt unter dem unter Wasser, die Boote. Ich sage, wir brauchen unbedingt die Boote, um hier was reinzupacken und um mich auch damit ich mich da reinsetzen kann. Sonst muss ich ja da immer ums Boot schwimmen, das ist ja sehr glatt. Und wir hatten auch durch das Trampolin hatten wir natürlich Befestigungsmöglichkeiten mit Tampen. So und sofort, also kaum im Wasser, auch überlegt, sofort den Koffer höher gestaut in ein Regal, wo er trocken ist und wo er nicht rausgespült werden kann. Und dann bin ich wieder raus. Ich bin also 2-3 Mal rein und rausgetaucht, um schon mal die Sachen hinzulegen. Und dann haben wir drei diese Boote unter dem Trampolin, die jetzt rangepresst worden sind durch das Wasser, rausgezerrt und am Boot vertäut. Und weil ich nur am schwächsten war, definitiv, und durch den geringen Schlaf, ich war also wirklich auch körperlich richtig fertig, haben die auch gesagt, komm, leg dich jetzt ins Boot. Im Schlauchboot lag ich also bis zum Hals im Wasser. Es wurde ja immer überspült. Also es war schon ein ganz schöner Seegang. Und dann sind die mal reingetaucht. Und ich sagte so, komm, hol sofort erstmal meinen Koffer. Den habe ich mir mit dem Gürtel um Leib gebunden, diesen Koffer. Weil ich sagte, da ist das Wichtigste drin. Und in einer Phase, wo ich sehe, ja, das spült nicht gerade, habe ich schnell geöffnet und dann Funkgerät rausgenommen oder die Kamera und so weiter. Ich lag also in meinem Boot. Und die tauchten rein und holten Gerichte, ich hatte 40 Liter Wasser, also mehrere Kanister Wasser. Wir hatten genug zu essen. Also die Situation war so, dass ich geschätzt habe, 6 Wochen würden wir überleben können, weil das Boot ja mit uns mitdriftet. Und wir können von dem, was wir an Proviant hatten, was nicht abgesoffen ist, was war durchnässt war teilweise, aber konnten wir leben. Zumal wir ja säckeweise, wir hatten also Reis mit, wir hatten Mehl mit, als Geschenke für die Insulaner, ja. Wir hatten also da sehr viel an Proviant. Das war alles okay, aber innerhalb von Sekunden zerplatzt ein Traum. Und ein Arbeitsprozess, der über Jahre gewesen ist, der Prozess, der schon sehr weit fortgeschritten ist, zu einem Drittel, Schiffbau, die Geschichte mit Nash, das Leben auf Guam, in den Kanu-Clubs, der Besuch von vielen, vielen wichtigen Sachen und Taiwan mit den Behörden und so weiter, das ist plötzlich alles untergegangen. Aber die sind ja nie gegenwärtig, diese Sachen. Und man muss auch sagen, der finanzielle Einbruch. Natürlich ist das Schiff nicht versichert, gar nichts. Ich habe alles verloren. Und die Zuversicht, als ich dieses im Display sah, Rescue in Progress, war, die lassen uns nicht im Stich. Da wird was kommen. Aber dann kam stundenlang nichts und ich fror wie ein Schneider.
Ja, da kommt dann ja irgendwann auch Zeit zum Nachdenken. Am Anfang hat dir geholfen, dass du direkt dein Abenteurergehen angesprungen ist, du ins Handeln gekommen bist, aber irgendwann hat man alles erledigt, was es zu erledigen gilt. Und dann sitzt du da.
Ja.
Und dann?
Habe ich 3-mal Scheiße zum Himmel gerufen. Und mir dann überlegt, ob wir uns noch zwischen den das Trampolin verlegen können. Also ich war schon wieder am Umbauen, um vielleicht für einen längeren Aufenthalt zwischen den Rümpfen. Man hätte sogar im Rumpf reingehen, also schlafen können. Man hätte da richtig was umbauen können, dass man über der Wasseroberfläche da jedenfalls sitzt oder ein bisschen geschützt vom Wind. Denn ich fing fürchterlich an zu frieren. Wir hatten Tropen am Äquator, heiß bis dort hinaus. Der Wind hat uns praktisch weil wir immer nass waren, wir wurden ja immer überspült, praktisch die Körpertemperatur ganz langsam vom Gebein gezogen. Also ich klapperte am ganzen Körper. Und das war eigentlich das Schlimmste, diese permanente Unterkühlung, die sich andeutete. Aber dann kam, also das war jetzt der ganze Tag, und dann kam so im späten Nachmittag, kommt plötzlich ein Flieger. Wir hören das Gebrumm an der Kim, also am Horizont. Und der kam aus großer Höhe runter. Es war ein kleiner Missionsflieger, 2-motorige Maschine. Und er kam direkt auf uns zu und umkreiste uns. Und der Pilot war am Winken, also wirklich ganz dicht. Der war 20, 30 Meter über der Oberfläche, um uns zu winken. Und ich hatte dann ihm im UKW-Funk mit ihm gesprochen. Er sagt, wir kommen vom JAP, wir sind hier Missionsflieger und so weiter. Wir haben für euch alles gepackt. Das Tolle ist, die haben halt für uns 5 Fallschirme gepackt, mit Wasser, mit Proviant, Signalmunition, alles, was man so braucht. Wir aber nicht. Wir hatten das alles. Und da habe ich ihnen gesagt, halt mal eure Fallschirme, die haben das so alles gepackt. Da habe ich gesagt, oh, thank you, mach mal. Und dann sind die aufgestiegen und haben dann Zielwurf gemacht, die Fallschirme. Wir haben sie alle gekriegt. Wir brauchten nichts davon. Aber es war toll, der Rettungsanker, eigentlich waren diese Fallschirme wie Rettungs, Anker dort in der Luft. Mhm. Und da sagte der Pilot, und das war das Kuriose, der kannte meinen Navigator, den Larry. Und die waren aus der gleichen Sache. Und die haben erstmal Privatschnack gehalten, dem habe ich das Funkgerät gegeben. Und die haben sich nett unterhalten. Und dann alles in Ordnung. Da sagte ich, ihr kommt abends um 8, das ist dunkel dann. Dann kommt ein russischer Kühltransporter, ein großes Schiff. Und der nimmt euch auf. Bereitet euch vor, abends um 8. Der hat aber keine Rettungsboote, sondern ihr müsst da ranschwimmen an das Boot und dann über die Leitern oder die ziehen euch mit Tauen hoch. Und der Anker hat er uns erzählt. Ja, und genau, man hätte die Uhr nachstellen können. Abends kommt genau, ich sehe die Positionsleuchter, um 8 kommt. This is Russian ship, loop, schub, schub. Ah, er ist da. Und dann der Kapitän uns erklärt, dass er dort in Lee die Maschinen stoppt und wir sollen uns beeilen, hinschwimmen. Und es war natürlich die Gefahr, dass das Boot, wenn wir nicht rechtzeitig von unserem Boot freikommen und an der Bordwand, dass das Boot uns dann an die Bordwand drückt. Deshalb mussten wir eine Strecke von na gut 30, 40 Meter erstmal schwimmen und ich mit meinem Koffer. Ja, und dann waren da die Lotsentreppen, sogenannte wie Strickleitern, hingen da an Bord und alles beleuchtet. Die ganze Besatzung stand da unter Festbeleuchtung. Ja, als ich dann da oben hingekrochen bin, da die 15 Meter die Bordwand hoch, ja, da bin ich ziemlich zusammengeklappt. Und ich hörte noch, das war der Abschied, wie meine Anabaru an die Bordwand klopfte 3-4 Mal und dann in der Dunkelheit verschwand. Das habe ich noch mitgekriegt. Das war der Abschied meines Schiffes. Ja, da haben sie mich ins Hospital gebracht. Ja, und dann, Klamotten hatten wir nichts mehr, wir waren richtig nasse Katzen, aber ich hatte meinen Zauberkoffer. Und am nächsten Morgen, da sagte uns der Kapitän, also wir fahren jetzt in die Sicherheit, in das Grenzgebiet nach Guam. Das liegt auf unserem Wege. Wir sind von Jakarta nach Bangkok unterwegs. Und wir dürfen nicht näher als 200 Meilen ran, weil das ja dieses große Militärgebiet ist. Dann kommt die Coast Guard von Amerika, die nimmt euch auf. Und genauso war es. Am Morgen dann kam ein Riesen, ja fast wie ein Zerstörer, 20 Mann Besatzung, hat uns dann übernommen und nach Guam gebracht. Und da trafen wir unsere ganzen Freunde wieder. Die waren alle informiert. Mhm. Die Pier stand voller Leute, unser ganzer Kanu-Club. Schwester von Nash, seine Verwandten alle da. Und die haben alle geheult und wie traurig, wie schlimm. Und wir mussten die trösten. Dass, die sagten, ihr seid ja noch wieder gut drauf. Ja, wir hatten ja an Bord da geschlafen, in der Offiziersmesse gegessen. Und dann das Kuriose war ja, man muss ja auch was zum Schmunzeln haben. Jetzt stand da die Immigration, Health Department und Custom, also die Dreieinigkeit. Einwanderungsbehörde, Zoll und Gesundheit. Mhm. Und nun wussten sie ja, jetzt müssen wir deutsche Botschaft, die haben ja keine Papiere, die haben nichts mehr. Und dann habe ich meinen Zauberkoffer aufgemacht und so, hier, was darf es denn sein? Unsere Ausklarierungspapier, hier ist unsere Reisepasse, hier ist ein Flugticket, hier ist das Geld und so weiter. Den fielen die Augen fast rauf, die sagen, this bloody damn crowd, damn organized, typisch deutsch. Ja, und dann haben die ihre Stempel darunter gesetzt und sind verschwunden. Das fanden die gut, konnten nach Hause zu Mutti zum Abendbrot noch rechtzeitig kommen. Alles okay.
Hat sich das für dich dann auch nach einem Scheitern angefühlt? Also
Teils, teils, ja. Also das Ziel, diesen Weg zu beschreiten und noch viele, viele Abenteuer, die sich ja, so ein großes Ziel hat ja viele Einzelabenteuer, aus denen sich das
viele Etappen.
Ich hatte ja schon einige, aber gleich erst am Anfang. Von der Strecke her war ich ja erst im ersten Viertel noch am Rumsegeln, war das eigentlich ein totales Scheitern. Und mein Boot bin ich auch los, auch das ist gescheitert. Aber ich habe ja unheimlich an Erfahrung. Ich bin ja auch der große Gewinner, sonst könnte ich das nicht erzählen.
Das stimmt. Hattest du in dem Moment auch Angst zu sterben, als ihr da wart? Oder war das...
Hatte ich keine Zeit für.
Hast du keine Zeit für?
Nein.
Also überhaupt Angst war kein Thema?
Nee, also am Anfang ja. Aber ich muss schon sagen, deshalb die Verbeugung vor der digitalen Welt, als ich das sah, Rescue in Progress, da fiel mir schon ein Stein vom Herz. Und da sage ich, das kommt nicht aus heiterem Himmel, sondern das kommt tatsächlich von dieser Rettungsstation. Die haben dich, die ja. Wissen von dir. Und damit war eigentlich praktisch die Rettungsleine geknüpft, auch wenn diese Leine um den halben Erdball ging.
Ja. Wer zahlt so eine Rettungsaktion?
Ja, international. Also jeder für sich. Ich möchte sagen, der russische Frachter hat ein bisschen Zeit verloren. das Aufstoppen und so weiter, erst ein paar Stunden später. Das ist viel Zeit und viel Geld schon für die Reederei. Die Coast Guard, die da rumpatrouilliert.
Bitte? Das musstest du denen da nicht zurückzahlen.
Nein, das ist keinerlei Forderung, sondern im Gegenteil, die waren eigentlich sehr begeistert. Also eins sagte noch der russische Kapitän, der runterkam, und als wir beim Frühstück waren, da haben wir ihn erst richtig kennengelernt, vorher nur immer durch die Lautsprecheransage und so, der war ja oben auf der Brücke, während wir da an Deck da abtropften. Da sagte er, ist das nicht toll? Das ist das ein internationales Gesetz, das unabhängig ist vom Staat, von Religion, von Zugehörigkeiten und so weiter, dass Schiffbrüchige aufgenommen werden müssen, von wem auch immer der gerade in der Nähe ist. Und das ist natürlich die große Problematik jetzt auch im Mittelmeer. Das muss man wissen. Das sagt er, er hat nicht gezögert, sagt er, als ich mal guckte, wo ist der Standort des Unglücks, sagt er, habe ich sofort den Kurs geändert. Das ist selbstverständlich, das hätte jeder andere auch gemacht. Wir Seeleute sind da eine große Gemeinschaft, die wissen, wenn wir uns nicht gemeinsam helfen, denn zwei Drittel der Welt ist nun mal Wasser.
Sehr schön. Okay, ein Glück. Der finanzielle Schaden war ja eh schon groß genug. Und das bringt uns in die nächste Kategorie, und zwar das Logbuch.
Logbucheintrag.
Ich möchte mit dir, Burkhard, über Geld sprechen. Denn eine Frage stellt sich natürlich. Du machst solche Abenteuer, dafür hast du immer wieder eigene Boote, du lässt sie bauen. Du hast jetzt gesagt, diese Proa, das hat 200.000 Euro gekostet, die dann da auf einmal vor dir abgesoffen sind. Wie finanzierst du das? Also teilweise hast du gesagt, du hast Sponsoren, die dir helfen, das irgendwie von A nach B zu transportieren. Aber größtenteils hast du das doch ohne Sponsoren gemacht, wenn ich richtig informiert bin.
Im Grunde immer. Mal durch sogenannte Demoware. Also ich habe zum Beispiel von einer Firma eine gesamte Kameraausrüstung bekommen. Aber nie Geld. Ja. Das Geld habe ich immer im Nachhinein. Insofern waren auch diese Abenteuer und diese Ziele waren auch immer Ziele, wenn ich das erreiche, werde ich im Anschluss die Reise wieder refinanzieren können. Sprich, durch die Vermarktung. Und da war zum Beispiel, der klassische Fall ist also dieses Wikinger-Schiff, dass ich schon gedacht habe, die Resonanz der Menschen auf dieses Schiff und auf unser Vorhaben ist so groß, dass ich das nur zum Erfolg bringen muss, um es anschließend in irgendeiner Form zu refinanzieren. Ich muss Vorträge halten, ich muss ein Buch schreiben, ich muss einen Film machen, das alles im Nachhinein. Und vielleicht kann ich auch mit dem Schiff direkt zu den Leuten fahren, um sie daran teilzunehmen haben. Ich war auf allen Bootsmessen. Ja, Düsseldorfer Boot war ich natürlich mit dem Wikinger-Schiff. Ich war nachher in Einkaufscentern. Ja, Einladung in große Einkaufscenter vom Fördepark in Flensburg bis runter nach München. Ich war in Deetz in Kassel, im Sterncenter Potsdam und so weiter. Wir haben nachher einen ganzen Wikinger, man kann sagen, einen Wikinger-Zirkus gebaut, dass ich alles nicht wusste, was sich nachher ergeben hat. Aber nicht ergeben automatisch, sondern durch unglaublich viel Fleiß, durch sehr organisiertes Arbeiten, Agieren. Und zwar nicht mit einem 8-Stunden-Tag, sondern 12-Stunden-Tag. Auch am Wochenende.
Also sonst kann man das nicht. Du bist dann quasi nicht nur Abenteurer, sondern du bist auch Unternehmer, der, nachdem die Abenteuer erlebt worden sind, quasi ein Unternehmen daraus macht.
In dem Wikinger-Fall, das ist das Einzige. Und ich bin Zwangsunternehmer. Nicht, dass ich das wollte. Und ich muss auch sagen, dass ich mich dazu berufen fühle. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich bin kein Kaufmann. Ich bin Pädagoge und ich bin Seemann. Nichts anderes. Aber ohne Moos nichts los. Alle haben schon gewarnt und sagen, du wärst mal Sozialfall. Das war ganz klar. Für meinen Vater, der Urbeamter und Direktor Schule und so weiter, war klar, der Sohn ist missraten, der wird mal Hartz IV und das kann er gar nicht einholen. Das kann er gar nicht machen. Und dem habe ich, hier im Mikrofon geht das schwer, aber einen Stinkefinger gezeigt und gesagt, Alter, ich pack das, ich weiß, ich fange jetzt an. Bei allem, was ich mache, denke ich auch an das Finanzielle.
Und das finde ich einen spannenden Punkt. Da haben wir uns tatsächlich schon mal relativ lange drüber unterhalten und da war ich sehr, sehr beeindruckt davon, wie klar deine Perspektive war und welch klaren Blick du da auch darauf hast, wie man das macht. Und ich habe das Gefühl, das ist etwas, was in Deutschland gar nicht so viel besprochen wird. Da wird nicht über Geld geredet und viele Leute haben, glaube ich, keinen klaren Plan. Wie geht man mit Finanzen um? Wie lebt man sein Leben so, dass man am Ende nicht der Sozialfall ist? Und dein Vater hat ja nicht ganz Unrecht, wenn er die Befürchtung anstellt, Junge, wie soll das gut gehen? Du machst dir die ganze Zeit deine Abenteuer, du bist 10 Jahre unterwegs auf deiner Weltumsegelung, wo wir später noch länger drüber sprechen werden, aber da hast du ja gesagt, ich habe halt keine Kohle, ich verdiene schon irgendwas unterwegs. Das heißt aber auch, du zahlst nichts in irgendein Sozialversicherungs- und Rentensystem ein, dann baust du dir ein Wikinger-Schiff mit irgendwie Geld, was du dir zusammengespart hast. Da gab es ja noch nicht den großen Gewinn, der daraus gekommen ist. Also das heißt, das war schon alles immer stets auf Kante genäht. Und da fragt man sich, wie schafft man das überhaupt, so ein Leben zu bestreiten? Und wie schafft man es dann jetzt? Du bist 80 und sitzt hier in einer Wohnung, die nicht so aussieht, als wärst du ein Sozialfall geworden.
Ja, wir sitzen nicht in der Wohnung, wir sitzen in einem kleinen Haus.
Stimmt. Danke für die Korrektur. Ja.
In der Tat, die Finanzierung einer Weltumsegelung, die Finanzierung von Abenteuer ist die meistgestellte Frage, die mir so gegenüber immer wieder manchmal hinter vorgehaltener Hand und manchmal direkt gestellt wird. Ich muss dazu sagen, ich habe die große Gnade, das große Glück, das ich damals nicht so empfand, als Kind in sehr bescheidenen materiellen Verhältnissen aufzuwachsen. Ich bin als 12-Jähriger das erste Mal überhaupt im Kaufhaus gewesen oder im Kaufmann neue Klamotten. Ich kriegte immer nur, wie gesagt, Lederhosen von meinem Bruder, die abgetragenen Sachen, und so hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Also Klimmzüge am Brotkasten war die Norm. Das war aber bei Nachkriegskindern, zu der Zeit den Flüchtlingskindern, allen der Fall. Und Taschengeld, du willst ein Fahrrad haben, das verdienst du dir selbst. Geh zum Bauern, Rüben verziehen, geh hin, Schrott sammeln, Sammelflaschen und so weiter. Wir mussten als Kind unsere Träume schon immer verdienen. Damit bin ich aufgewachsen, mit dieser Knappheit. Und dieser bescheidene Lebensstil aus heutiger Sicht, damals fand ich es nicht, denn alle meine Kumpel waren genauso in der gleichen Lage. Insofern hatten wir es eigentlich besser, dass wir eine Wertewelt kennengelernt haben, wo ganz klar war, das ist richtig und das ist falsch. Da gab es einen Konsens, auch in der Schule, was richtig und falsch ist. Das ist heute sehr stark aufgeweicht. Ich will mich da nicht weiter auslassen. Aber das Wichtigste eigentlich bei der Finanzierung ist nicht die Frage, ich muss jetzt sehr viel Geld verdienen. Die erste Sache ist, ich muss sehr viel sparen, reduzieren und ohne Frugalist zu sein, ohne spartanisch das Leben zu gestalten, sondern seine Ansprüche überprüfen, seine Gewohnheiten überprüfen. Und ich mag es gar nicht sagen, mit wie viel damals noch D-Mark wir die Weltumsegelung bestritten haben. 500 D-Mark im Monat, das haben wir unterwegs verdient.
Für wie viel? Pro Person?
3 Personen. Wir haben ja selbst gefischt, zum Beispiel wir haben geangelt, wir hatten Einwecksachen, wir haben eingeweckt, ein Gewehr hatte ich auch dabei, ein paar Ziegen auf unbewohnten Insel, die Ziege zerlegt, eingeweckt und so weiter. Das kann sich heute gar keiner vorstellen, aber für uns war das normal und wir haben uns unter den Yachten, die wir damals trafen, geholfen und wie gesagt, immer wieder in den Inseln, in Australien gearbeitet, ich war Trucker in Neuseeland, ich habe als Bootsbauer in Südafrika gearbeitet, ich war Reiseführer auf Moria und so weiter. Ich habe also eine Palette, ich könnte jetzt 20 Berufe auswählen, die alles Berufe sind, aber wo ich unterwegs den Job habe. Und das war das Tolle, dass ich damit in die Wohnung der Leute gekommen bin, in die Situationen. Sonst stehe ich an meinem Ankerplatz, wenn ich genug Geld habe. Um das mal kurz zu sagen, Eleganz schafft Distanz. Wenn ich alle Mittel habe, eine große Yacht, bin ich zu den einfachen Leuten, die ich ja gerade kennenlernen wollte. Für mich sind alle die wenig begüternde und kreative Menschen 10-mal interessanter als Vermögende. Aber darüber kann man natürlich lange philosophieren. Das war das Erste. Und das Zweite ist, ein Bankkonto hat man immer bei sich. Ich kann es zeigen, es sind meine Hände. Das ist mein Bankkonto. Das kann ich überall einsetzen. Ich habe es immer bei mir. Und ich kann es ja immer aktivieren. Das heißt, ich muss sehr viel können. Ich bin auf keinem Gebiet eigentlich gut. Sehr gut sowieso nicht. Ich bin Durchschnitt. Ausreichend. Aber in vielen, vielen Dingen. Ich kann Außenborder zerlegen auf einer Insel und bin damit der große Zampano, weil ich da der große Mechanister. Aber Ahnung habe ich eigentlich richtig nicht davon. So, und ich kann Kokosnüsse auskloppen und ich kann tief tauchen und mit der Harpune schießen und so weiter. Viele, viele Dinge, die letztendlich eine Existenz dann bestreiten. Und ich bin in einem permanenten Lernprozess. Ich bin 80 Jahre jetzt Lehrer und gleichzeitig Dozent. Ich gebe was von mir, was ich erfahren habe, aber dieser Lernprozess hat nie aufgehört. In allen möglichen Situationen davon lerne ich. Auch der Schiffbruch, der hat mir so viel beigebracht. Jetzt bin ich Experte, wie man absäuft. Darüber kann ich Vortrag halten. Und ich bin auch kein großer Schreiberling, aber die Situation hat es erfordert, du musst ein Buch schreiben. Mittlerweile habe ich 6 Bücher geschrieben. Ja, Film, fotografieren, keine Ahnung. Ja, aber vom Vortrag musst du einen Film, diese Situation im Rettungsboot da, halb abgesoffen, das kann das Foto nicht ausdrücken. Das kann der Film, die Bewegung, wenn dir das Wasser da um die Ohren klatscht und so weiter. Also musst du filmen können. Und aus dieser großen Palette, und deshalb kann ich meinen Jugendlichen immer nur sagen, lernt, 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 traut euch was, geht vorwärts. Und dieses aktive Leben, dieser permanente Vorwärtsgang, nicht stehen bleiben, mit dem Erreichten zufrieden gehen, sondern weitergehen, gibt ein Leben, wenn man aus Deutschland kommt, dem Paradies, dem Knete-Paradies, das die meisten nicht erkennen. Das ist das Schlimme. Das heißt natürlich, ich kann mir nicht die Lungen vollquarzen und ich kann es mir nicht leisten zu rauchen, konnte ich nie. Denn was, ich verbrenne Geld, muss man sich mal überlegen, ich verbrenne Geld. Ich kann mir auch den Wanz nicht vollhauen, dass ich mit dicken Fettpolstern irgendwo übers Atoll hopse, da bin ich die Lachnummer, sondern ich muss fit sein. Das heißt, das Abenteuerleben ist ein sehr aktiv gestaltetes Leben, zu dem in erster Linie auch die finanzielle Lösung von Problemen ist. Sprich Altersversorgung. Natürlich habe ich gar keine Ahnung, ja, Bankkonto, weiß ich, was ein Girokonto ist oder sowas. Mehr weiß ich nicht. Aber plötzlich hatte ich Vorträge, plötzlich gingen meine kleinen unternehmerischen Sachen. Ich habe also mit Wikinger-Schmuck gehandelt, ich war also ein Wikinger-Schmuckhändler und alles mögliche. Also hier in Deutschland da sehr erfolgreich. Und wir haben also eine große Aktion, eine interaktive Center-Ausstellung kreiert, die sehr gut angekommen ist mit einer Wikinger-Schule im Einkaufscenter. Das war der Treffer und so weiter. Wir haben einige Center haben uns wiederholt gebucht. Und dann muss man sich natürlich überlegen, so, jetzt liegen da 50.000 Euro auf dem Konto. Ja, da kann man sich drüber freuen, da liegen sie. Nein, das ist auch eine Aufgabe. Wie kann man die Wertsteigerungen anlegen, sich damit? Da kann man sich natürlich einem Schwätzer aus der Bank anvertrauen, der natürlich Verkäufer ist und kein Berater. Aber man kann sich das anhören. Und man kann ja selbst was unternehmen. Was ist denn ein ETF, so ein Fonds? Wie funktioniert das? Und dann nicht angreifen, sondern letzten Endes genau wissen, das Polster, was ich da aufbaue, ist Aktion Alter. Und die Disziplin, das ist das Schwierige, das kaum einer hinkriegt. Ich kenne also, wenn ich so rumhöre, ja, 2, 3 Segler, die das dann auch gemacht haben, die sagen, finanzier es doch keinen. Hier kommt doch aus Deutschland. Das ist eins der reichsten Länder. Aber du bist einer der Ärmsten in dem Land, wenn du die Spielregeln nicht kennst und dich einhältst. Und wenn dir keiner die Spielregeln beigebracht hat. Und wenn es dir keiner beigebracht hat, musst du dir selbst beibringen.
Und ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Die Spielregeln sind, ein günstiger Lebensstandard ist ein großes Privileg, weil ich dadurch weniger Geld verbrauche, mehr Geld habe. Das Geld, was ich übrig habe, oder immer wenn ich Geld bekomme, nehme ich einen Teil davon und lege ihn beiseite für später.
Ganz genau.
Und das ist nicht mehr anzurühren. Never ever. Das ist versiegelt für immer und ewig. Und lass es in Form von zum Beispiel ein ETF, ist ja die einfachste Form. Wir wollen jetzt hier keinen Finanzpodcast draus machen, aber ne, das ist ja die einfachste Art und Weise, einfach an dem Wirtschaftswachstum beteiligt zu sein mit dem Kapital, was du dir eben angespart hast. Und da niemals, niemals, niemals rangehen, sondern sich das für die eigene Rente quasi aufbewahren.
Ja, ist genau richtig. Und über meinem Leben als Abenteurer steht ein großes Wort, Verzicht. Aber schmerzloser Verzicht. Ich habe das als Verzicht nicht aufgefasst. Aber natürlich habe ich nie ein neues Auto mir gekauft. Bin auch nie auf die Idee gekommen. Immer nur alte gebrauchte Kisten. Ich brauche ja etwas fahren. Ein Auto ist für mich ein Werkzeug und nicht ein Gegenstand, das streichelt.
Gibt es irgendeinen Luxus, den du dir gönnst, wo du sagst, das ist total hirnloser Luxus, den ich mir kaufe, der unnötig ist?
Ja, kleinere Dinge, also ganz konsequent, aber die nicht teuer sind irgendwo. Ja, also wenn ich an einer Eisbier-Diele in Italien vorbeischleiche und so weiter, dann sitze ich da auch drin und hau mir da so 4, 5 Eiskugeln hintereinander rein und so weiter. Aber das ist ja nicht, was ich meine, sondern dass man sich nicht Gewohnheiten erstickt, die teuer sind. Neue Klamotten, was soll ich denn Wir durften früher nur die Klamotten wechseln, wenn sie aufgetragen wurden. Wenn solche Löcher im Pullover waren, dass man sie nicht mehr stopfen konnte. Und das hat einen natürlich geprägt. Mhm. Also die gewissen Trends, den Aussagen von Werbesachen, denen nachzugehen oder sich überhaupt über die Hirnzellen rauschen zu lassen, ist für mich unmöglich. Ich habe da ganz andere Vorstellungen. Und eigentlich haben wir in Deutschland auch so viele tolle Möglichkeiten, unsere Freizeit zu gestalten, die eigentlich nichts kostet. Hm. Wir haben die Natur. Wir können mal ein Kanu nehmen und mal einen Fluss lang paddeln. Und dann mal hören und mal sehen, wie viele Biberburgen es schon da gibt an der Peene und so weiter. Also es ist schwer, wenn man natürlich sich auch in Zugehörigkeiten begibt. Damit meine ich besonders die Jugend, wo das Vorzeigen von irgendwelchen Werbeemblemen, Klamotten, sprich es, in ist, da kann man ganz schwer sich aus diesen Trends raushalten. Da muss man schon sehr charakterstark sein. Und wenn dieser Verbrauch, dieser hemmungslose Konsum dann zu einem Lebensinhalt geworden ist, wird es ganz schwer, sich ein Alterspäckchen zu packen. Ich bin Gott sei Dank durch die Umstände des Zweiten Weltkrieges so begünstigt, dass, ja, ich bin gezwungen worden, finanziell unabhängig zu sein. Ich wollte das gar nicht.
Sehr, sehr spannend. Und eine tolle Perspektive, dass du die Strapazen, die ihr da in der Kindheit durchleben musstet, dass du das als ein Privileg empfindest. Und eine sehr schöne Sicht auf diese Dinge. Und sie haben dir ja tatsächlich in diesem Fall eine unfassbar wertvolle Lektion gelehrt. Was bedeutet für dich Freiheit?
Den Anker aufzunehmen oder den Tampen an der Pier loszuwerfen, das Segel zu setzen und in die große Freiheit. Denn das ist für mich das Ozeansegeln schlechthin. Wenn ich dann mit meinem Schiff unterwegs bin und sehe keine bebaute, keine verstellte Sache mehr am Horizont, sondern ringsherum Wasser. Das ist ein seliger Moment für mich immer gewesen. Und ich weiß, das geht nicht vielen Leuten so, die das nicht gewohnt sind. Denn ich habe ja mehrere Atlantiküberquerungen gemacht. Das ist so nebenbei mal eine Überführung einer Segeljacht. Und alle die Mitsegler, wenn die sehen, dass der Teddy von Teneriffa da langsam hinter dem Horizont einsackt und so, die kriegen das große Zittern, gucken immer wieder zurück. Jetzt ist plötzlich kein Land. 360 Grad Wasser. Und diese Wasserfläche habe ich jetzt für die nächsten 20, 23 Tage. Kann auch 24 sein. Schade, 25 wären besser. Und darauf seinen Gedanken über die Horizonte leiten zu lassen. Oder zu sagen, guck mal, was kann ich jetzt machen? Ich kann jetzt an der Kompass, am automatischen Pilot, kann ich mal um 10 Grad verdrehen. Dann komme ich nach Florida an. Muss ja nicht sein. Ich kann ja in die andere Richtung drehen. Oder komme ich nach Rio. Wie ich da hin? Nö, gehen wir Panama-Kanal. Das ist Freiheit.
Was macht für dich ein Abenteuer aus?
Sehr stark eine Besinnung auf sich selbst. Abenteuer ist ein Messen seiner oder Bewertung seiner eigenen Fähigkeiten. Wo steht man im Leben? Das zeigt das Abenteuer sehr schnell. Ist man fit genug? Das ist eine sportliche Herausforderung. Ist auch eine starke mentale Voraussetzung, bin ich. Und die ist eigentlich noch anspruchsvoller. Es ist also nicht nur die Suche, Befriedigung von Neugier auf neue Menschen, auf neue Inseln, auf Situationen, auf tolle Fische, sondern es ist immer auch ein Blick in den Spiegel, in den großen Spiegel des Pazifiks, des Atlantiks, des Indischen Ozeans. Und wie sieht man sich da drin? Wenn man ehrlich ist, nicht immer positiv.
Wir sind eigentlich schon mitten in der letzten Kategorie gelandet und die möchte ich jetzt mal hiermit eröffnen. Ebbe oder Flut?
Ebbe oder Flut?
Du kennst es schon vom letzten Mal. Jetzt folgen noch ein paar weitere Entweder-Oder-Fragen und Halbsätze. Sicherheit oder Freiheit?
Freiheit.
Arktis oder Tropen?
Arktis.
Proa oder Yacht?
Proa im Pazifik, Yacht in der Arktis.
Einhand oder Crew?
Das kann nicht spontan sein. Einhand ja, Crew ja. das ist keine Entscheidung. Das kann man nicht.
Wenn du jetzt.
Okay, ich sag's nochmal. Crew.
Crew. Modernste Technik oder antike Navigation?
Modernste, aber einfache Technik.
Reenactment liegt mir am Herzen, weil... Also Reenactment, für alle, die es nicht verstehen, das ist quasi das Nachempfinden zum Beispiel von der Besiedlung der Südsee.
Weil ich ein neugieriger Typ bin, der gerne Menschen besucht. Ich kann durch Reenactment Menschen besuchen, die vor 1000 Jahren lebten. Wie soll ich die besuchen? Im Museum kommen sie mir nicht nahe. Indem ich genau diese Bedingungen erlebe, die die erlebten vor 1000 Jahren, stelle ich eine Brücke des Verständnisses her.
Hm. Der größte Irrtum über einen Schiffbruch ist?
Dass es das Ende ist.
Was ich von den Menschen der Südsee gelernt habe?
Gelassenheit und Bodenständigkeit und ich glaube eine Grundfröhlichkeit.
Was kommt bei dir als nächstes?
Euroviking und die Flüsse der Ukraine, sowie der Krieg vorbei ist. Falls es noch länger dauert, werde ich mit meinem ersten Schiff, und das ist ein Schiff, das ich als 15-Jähriger habe und das es noch gibt. Es ist 5,70 Meter lang, hat keinen Motor, kein Nichts. Dass ich mit diesem Schiff noch einmal die Route als 15-Jähriger nachsegel. Also von hier aus, von der Lübecker Bucht, hoch nach Dänemark in die dänische Inselwelt, nach Grena, nach Anholt, nach Göteborg und zurück. Um dann zu reflektieren, wie war die Reise damals und wie ist sie heute? Was hat sich verändert?
Burkhard, ich wünsche dir unfassbar viel Spaß auf diesem Trip. Ich glaube, das wird etwas ganz Besonderes sein. Ein Reenactment deiner eigenen Routen.
Richtig.
Ich glaube, das ist wirklich was sehr, sehr Spannendes. Und ich bin einfach extrem dankbar, dass du dir die Zeit nimmst, hier so viele deiner Abenteuer mit uns zu teilen und immer wieder in die Tiefe zu gehen. Dementsprechend von Herzen vielen Dank.
Ich danke auch.
Das war Burkhard Pieske. Er ist schon zum zweiten Mal im Podcast gewesen und falls ihr die erste Folge verpasst habt, solltet ihr da unbedingt nochmal reinhören, denn dort erzählt er von seinem Abenteuer, wie er mit einem nachgebauten Wikingerboot den Nordatlantik überquert hat. Mich hat dieses Abenteuer in der Südsee mal wieder grenzenlos begeistert und gleichzeitig muss ich sagen, das, was er in der Kategorie Logbuch über sein Abenteurerleben und speziell über die finanziellen Aspekte dahinter gesagt hat, fand ich schon sehr, 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 sehr eindrücklich. Dass jemand sagt, der in seiner Kindheit Hunger und Armut erlebt hat, wir hatten es als Kinder besser. Dieser niedrige Lebensstandard ist ein Wert für sich und dass dieses Leben im Reichtum durchaus auch in Sackgassen führen kann und man seine Ansprüche und Gewohnheiten überprüfen sollte. Das ist zwar sehr asketisch, aber diese Freiheit, die Burkhard dadurch bekommt und nur die hat es ermöglicht, dass er ein so außergewöhnliches Leben führt, das finde ich schon sehr, sehr spannend und da muss ich schon zugeben, vielleicht gar nicht so viel weniger attraktiv wie ein Leben in Saus und Braus und größtem Luxus. Falls ihr von Burkhard total begeistert seid und ihr euch fragt, wie kann man diesem Mann eigentlich weiterhelfen, dann ist ihm, glaube ich, am besten geholfen, wenn man sein Projekt Euroviking unterstützt. Auch das wurde in der ersten Folge mit ihm ganz genau erklärt und er hilft dort Jugendlichen, die keine Perspektive haben, durch Reisen auf Wikingerbooten extrem weiter. Dort braucht er immer wieder Leute, die mit anpacken und die auch Stück für Stück seinen Part in diesem ganzen System übernehmen und natürlich Spenden, die das Ganze ermöglichen. Also, ich packe das Ganze in die Shownotes und vielleicht hat die ein oder andere Person ja Lust, dort zu spenden oder selbst mit anzupacken. Ich hoffe, diese Folge hat dir viel Freude bereitet, dich inspiriert und begeistert. Denn das ist genau das, was ich mit diesem Podcast tun möchte. Ich bin ja Moderator und Speaker, moderiere unter anderem diesen Podcast, aber auch alle möglichen Veranstaltungen, halte aber auch ganz viele Vorträge an Unternehmen, bei Veranstaltungen, aber auch viel an Schulen, wo ich genau das versuche, Menschen für die Meere zu begeistern. Mein Vortrag, der heißt ebenfalls Helden der Meere und mir geht es darum, anhand von Geschichten deutlich zu machen, dass jeder und jede von uns zu einem Helden der Meere werden kann. Und dass das gar nicht so schwer, wie viele denken, denn auch wenn dieser Weg zugegebenermaßen relativ lang ist, fängt er doch mit kleinen Schritten an. Und die kann natürlich jeder und jede von uns gehen. Warum erzähle ich das? Ich freue mich natürlich, als Speaker und als Moderator an verschiedensten Stellen auftreten zu können. Dementsprechend wollte ich das hier einfach mal anbringen und vielleicht ist das ja genau etwas für euer Unternehmen, für die Schule eurer Kinder oder ähnliches. Und wenn sich das spannend anhört, dann nicht zögern, sondern mich gerne kontaktieren. Dann kann man mal absprechen, was genau ihr vorhabt, wie ich dazu beitragen kann. Und dann freue ich mich natürlich, vorbeizukommen und euer Event mitzugestalten. Und mit dieser Idee verabschiede ich mich. Wo wir uns auf jeden Fall wieder hören, ist in 14 Tagen bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.